Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry. Way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich freue mich enorm, heute wieder hier vorm Mikrofon sitzen zu dürfen und quasi mit euch da draußen sprechen zu dürfen und natürlich vor allem mit Julius Schubert sprechen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Nachmittag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Erste Folge, die wir auch im neuen Jahr aufnehmen. Die letzte Folge kam ja noch Ende Dezember oder beziehungsweise haben wir Ende Dezember noch aufgenommen. Von daher an alle, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, an der Stelle auch nochmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr seid safe durch die Silvesternacht, durch die Silvestertage durchgekommen. Und hattet eine gute Zeit im Kreise eurer Friends und Family. Bei mir war es auf jeden Fall so, hat es ja auch gesagt gehabt in der letzten Folge, erst Silvester mit Hund, aber das hat auch alles wunderbar gut funktioniert. Von daher an der Front alles wunderbar. Und ja, dann war ich Skifahren, zum allerersten Mal in meinem Leben actually. Mhm. Warst du schon mal Skifahren?
Nee.
Es macht ultra Bock.
Ja, das wollte ich jetzt fragen, weil ich habe es nicht so wirklich vorgehabt. Ich würde behaupten, du bist, was physische Geeignetheit und Gleichgewichtssinn und sowas angeht, bist du nochmal ein bisschen besser aufgestellt als ich.
Wahrscheinlich.
Aber wenn sich das dann jemals irgendwie ergeben sollte, dann habe ich mich jetzt schon gefragt, okay, wie ist das in seinen Mitzwanzigern zum allerersten Mal Skifahren zu gehen?
Es ist sau schwer gewesen. Das war auch eine ganz, ganz spontane Idee. Mein Bruder war letztes Jahr im Skilager mit der Schule. Das ist bei uns am Gymnasium in meiner 11. Klasse. Und den hat das so gecatcht, dass der seitdem noch mehrere Male Skifahren war und jetzt dann auch Skiurlaub macht mit seinen Freunden und actually auch ziemlich gut ist. Und meine Schwester war auch im Skilager damals. Und die beiden wollten quasi zusammen Skifahren gehen und sind dann auf die Idee gekommen, ihren großen Bruder auch noch zu fragen. Und ich war damals nicht im Skilager, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, wie konnte ich mir das entgehen lassen? Nicht nur wegen dem Skifahren an sich, sondern auch generell
wegen dem Saufen.
Diese Experience und dem Saufen damals ja in der Ära, wo ich auch noch das regelrecht zelebriert habe, das Saufen. Heute ja nicht mehr. Ja, und hab das zum ersten Mal gemacht und es war ultra geil. Also ich bin bestimmt 25 Mal hingeflogen an dem Tag, aber immer wieder aufgestanden und wieder auf die Skier zurück und wieder runter. Es hat ultra, ultra gebockt. Hab ein paar blaue Flecke davon getragen und bodenlosen Muskelkater. Aber ich hab richtig, richtig, richtig Bock. Wir haben bei uns leider in der Nähe nicht wirklich ein geiles Skigebiet. Also am nächsten dran bei uns ist noch der Harz mit dem Brocken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da kann man Skifahren, aber halt auch nicht so ultra geil. Wir sind jetzt halt nach Garmisch-Partenkirchen gefahren, weil das nicht so weit weg ist von München, wo meine Schwester wohnt. Mein Bruder, die fahren jetzt nach Österreich zum Beispiel. Aber ich werde es jetzt auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr machen. Hab jetzt sogar schon überlegt, ob ich bei unserer LA-Community-Reise einfach mal 2 Stunden rausfahre aus LA und da Skifahren gehe. Aber das war mir dann jetzt doch ein bisschen zu teuer mit Auto aus
deinem Skifahren. Warte. Man kann 2 Stunden von LA weg Skifahren?
Du kannst über LA sagen, was du willst, aber der Standort Los Angeles ist halt wirklich absolut legendär. Du kannst am gleichen Tag in LA früh surfen im Pazifischen Ozean, wandern gehen in den Hollywood Hills und dann Skifahren 2 Stunden. Nicht mal 2 Stunden, es sind nur 100 Meilen raus aus L.A. Du fährst krass Richtung Palm Springs, fährst in die Berge. Die Berge, du siehst ja auch teilweise, wenn du dir die Skyline anschaust, siehst du ja diese riesigen Berge im Hintergrund und auf denen kannst du Skifahren. Es ist ziemlich wild, also L.A. dahingehend ziemlich, ziemlich nice, aber das ist mir dann jetzt doch ein bisschen zu teuer. Deswegen werde ich, denke ich mal, noch einmal jetzt dieses Jahr am Harz fahren gehen, vielleicht Ende Januar rum und dann erst nächstes Jahr wieder. Aber es hat richtig, richtig gebockt. Die ganze Experience, der ganze Vibe. Es war schon sehr, sehr nice und ich bin auch sehr froh, dass ich mich nicht irgendwie schwerwiegender verletzt habe. Also long story short, ich habe ein paar sehr, sehr aufregende Tage hinter mir und die nächsten Wochen werden eher noch aufregender jetzt mit NBA Berlin Game und dem ganzen Drum und Dran und dann Amerika reisen. Ich freue mich sehr auf das Jahr und ich freue mich natürlich auch vor allem auf die heutige Folge. Wie geht's dir?
Gut, ich bin auch gut reingestartet ins neue Jahr. Das ist alles wunderbar verlaufen. Ich möchte und kann mich nicht beklagen. Bei mir ist, wie bei dir ja auch, der Anfang des Jahres dann immer noch ein bisschen geprägt von der Darts-WM. Mir dann zusätzlich noch die Vier-Schanzentournee, wo ich einmal im Jahr mich wieder in diesen Skispringen, unter anderem, ist mir gerade eingefallen, weil du Garmisch-Partenkirchen gesagt hast, das ist ja eine der vier Stationen. Da gucke ich dann so einmal im Jahr Skispringen. Auch das nicht mehr ganz so intensiv wie noch in meiner Kindheit, aber ja, sowas und generell gut ins neue Jahr gestartet, voller Tatendrang, voller beruflicher und privater Ziele und auch voller Vorfreude auf die nächsten Monate. Bei mir steht auch einiges an. Ja, ich freue mich einfach generell. Wahrscheinlich sogar direkt die nächsten Wochen. Ich werde am 31.01. in Stuttgart sein bei einer MMA-Kampfnacht, Fightcard-Nacht. Ich bin nicht so generell nicht der größte Kampfsport-Fan und auch nicht der größte, erst recht nicht MMA-Fan, aber da bin ich sehr gespannt drauf, weil eben drei der Kämpfer, die dort antreten, also zwei Kämpfer, eine Kämpferin, hier in Balingen in einem Gym, das ziemlich bekannt ist, so in MMA-Kreisen trainieren. Das werde ich beruflich begleiten. Ich bin eventuell in Dortmund noch diesen Monat bei meinem besten Kumpel Niklas, der inzwischen in dem Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund arbeitet als Jugendtrainer. An der Stelle kleiner Shoutout und nochmal auf öffentlichem Wege herzlichen Glückwunsch, Bro. Und dann im Februar ist es ja schon soweit mit unserem gemeinsamen US-Double-Step-Back-Trip, wo sich inzwischen vielleicht das als sehr vagen, also dieser Tipp wird wahrscheinlich den allerwenigsten irgendwas bringen, aber als sehr vagen zusätzlichen Tipp, wie sich herausgestellt hat in unserer Besprechung, die wir gestern hatten, kann es sehr gut sein, dass noch eine dritte NBA-Stadt spontan dazukommt. Wir haben uns noch nicht fest entschieden, aber wir tendieren sehr stark dazu, dass wir wir haben ja schon verraten, dass es in zwei Städte gehen wird, zwei Städte, in denen wir beide noch nicht waren. Das lässt sich jetzt ausweiten auf drei Städte, in denen wir beide noch nicht waren, weil wir wahrscheinlich es so machen werden, dass wir einen Tag, einen Off-Day in Anführungszeichen, in der zweiten Stadt, in der wir uns befinden werden, opfern und mit dem Bus in die dritte Stadt rüberfahren, abends zu einem Game gehen, mittags zu einem Game gehen, ist ein Mittagsgame, und dann abends wieder zurück. Das als kleiner weiterer Hinweis, also je näher das rückt, wie gesagt, wir haben gestern so ein bisschen schon mal besprochen, was wir da machen wollen und so, steigt die Vorfreude. Und die Vorfreude ist auch groß auf die heutige Aufnahme. Was haben wir vor, Julius?
Wir haben jede Menge coolen Stuff vor. Werden jeder gleich zu Beginn erstmal die Headline vorstellen. Da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe ein sehr aktuelles und kontroverses Thema mitgebracht. Dann werden wir im Hauptteil der Folge über das Rookie of the Year Rennen sprechen, so eine kleine Rookie Watch machen, über die ziemlich großartig aufspielende Rookie Klasse reden, über die besten Spieler dort und da so ein bisschen Einblick geben in den Stand der Dinge, was da gerade abgeht. Und dann der Teil, auf den ich mich am meisten freue, und ich habe es gerade schon oft zu dir gesagt, vorher der einzige Teil, für den ich mir Notizen gemacht habe, was diese Folge angeht. Wir werden Stranger Things Season 5 nochmal besprechen, das Finale analysieren, sagen, wie wir es gefunden haben und da so ein bisschen ins Gespräch reingehen, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht. Wir haben uns dahingehend noch nicht unterhalten, also ich weiß nicht, wie du das Finale findest, du weißt nicht, wie ich es finde.
Ich weiß nicht, was du zu Conformity Gate sagst, was deine Meinung, das wird natürlich interessant, also wenn eine geheime, doch noch letzte Folge, wenn es ein Fake-Finale war, dann würde die ja, oder dann müsste die ja heute kommen, vermutlich dann heute Nacht um 2 Uhr oder so. Wenn diese Folge morgen früh auf euren Ohren landet, dann wisst ihr also schon. Also wenn wir dann gegen Ende der Folge da so ein bisschen rumspekulieren, dann habt ihr da morgen schon Gewissheit, ob das valide ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt auf diesen Teil. Wir machen das am Ende, weil logischerweise, Spoiler, Warnung. Also wenn ihr Stranger Things gerade noch guckt oder nicht geguckt habt und irgendwann noch gucken wollt, nicht gespoilert werden wollt.
Ja, oder ihr es einfach nicht hören wollt, weil ihr keine Stranger Things Fans seid, dann kann man die Folge einfach ausmachen. Und auch deswegen haben wir sie jetzt nicht an den Anfang gelegt, aber das ist der Teil, auf den ich mich am meisten freue, was die Folge angeht. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch sehr, sehr viel anderes Interessantes zu besprechen. Möchtest du anfangen mit deiner Headline.
Sehr gerne. Und meine Headline beschäftigt sich wenig überraschend mit den Atlanta Hawks und mit Trae Young, weil wir die Neuigkeit bekommen haben vor 2 oder 3 Tagen, dass Trae Young, also wir haben vor einer Weile schon mal immer mal wieder durchgesickert gehört, dass die Hawks sich immer konkreter mit dem Gedanken beschäftigen, Trae Young zu traden, beziehungsweise mehr oder weniger zu dem Schluss gekommen zu sein scheinen, Trae Young traden zu wollen. Jetzt haben wir auch von seiner Seite aus, haben seine Agenten durchsickern lassen, gezielt, dass beide Seiten, sowohl die Trae Young-Seite als auch die Hawks, gemeinsam an einem Exit arbeiten, daran arbeiten, dass Trae Young die Atlanta Hawks verlassen wird. Das ist aus Fansicht sehr schade, weil Young dann eben doch ein Spieler war, der mich in meinem Hawks-Schauen sehr geprägt hat in den letzten Jahren. Das ist aber ein Punkt, an dem es sich so anfühlt, an dem wir irgendwie haben kommen müssen, nachdem wie die Saison läuft. Du hast vor einer Woche oder so ein Video gemacht zu den Hawks, bisschen auch allgemeiner über die Probleme gesprochen, die dieses Team hat, vor allem in den letzten Wochen. Es war eine große Storyline, dass nachdem Trae Young zurückkam, dass man dann direkt 5, 6 Spiele in Folge verloren hat. Es ist aber generell ein Trend, auch ohne Trae in der Lineup, dass vieles von dem, was noch so begeisternd war, nachdem er dann verletzungsbedingt raus war und die Hawks so gut aufgespielt haben zwischendurch mal, das scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Es ist an allen Ecken und Enden gibt es Dinge in diesem Team, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, allen voran defensiv. Trae Young ist kein Scapegoat, was denn, Sündenbock, so, das ist die deutsche Variante. Trae Young sollte absolut nicht als Sündenbock hergezogen werden. Ich fühle mich nicht schlecht mit meiner Entscheidung, ihn noch in meine Top 30 reingepackt zu haben vor der Saison, aber, und das muss man auch ganz klar so sagen, in den letzten Jahren war ja schon ein großes Fragezeichen: Kannst du mit Trae Young einen echten Contender aufbauen? Können die Hawks mit Trae Young gewinnen? Ist er ein Spieler, um den du halt einfach nicht so gut rumbauen kannst? Und diese Fragezeichen waren immer valide und mein Gegenpunkt oder unser Gegenpunkt, wir waren ja gemeinsam gefühlt mit die größten Young-Optimisten noch im deutschsprachigen Raum, war dann immer, er ist inzwischen spielerisch ganz schön unterschätzt. Er ist ein One-Man-Offensivsystem. Er ist einer der besten Passspieler und Playmaker, die diese Liga in den letzten Jahren gesehen hat. Er spielt in den 10 Spielen, die er bislang absolvieren konnte. Er hat lange verletzungsbedingt gefehlt. Dann wurde er erstmal wieder so ein bisschen reingeeased. Jetzt ist er schon wieder verletzt seit 5 Spielen. Er spielt nicht katastrophal, aber er spielt halt auch weit weg von geil. 19 Punkte, 9 Assists, 30%, knapp über 30% Dreierquote. Generell seine Scoring-Effizienz komplett im Keller aktuell, auch wenn ich ihm das nicht zu sehr anlasten möchte mit dem schwierigen verletzungsbedingten Verlauf der Saison, aber das ist auch ein Trend, der die letzten Jahre sich schon ein bisschen durchzieht. Ich bin an einem Punkt als Fan, als Sympathisant, an dem ich sage, und das ist dann jetzt auch meine Headline, Farewell Trae. Ich glaube, es ist der Moment, sich zu trennen, und das haben wir vor der Saison bereits besprochen. Es war eine Geschichte, die sich in die Saison reingezogen hat mit seiner Extension. Man ist sich nicht übereingekommen über Bezüge für ein neues Arbeitspapier. Er ist in dieser komischen Schublade von Spielern, die so gut sind, dass sie sich einreden können, dass sie einen Max-Contract verdienen, die aber nicht ganz gut genug sind, um so No-Brainer einen Max-Contract zu verdienen. Und bei denen es große Fragezeichen gibt, ob du mit ihnen einen Contender-Team aufbauen kannst oder um sie herum ein Contender-Team aufbauen kannst. Es war klar, dass es ein Thema bleiben wird. Jetzt kam die Verletzung dazu, jetzt kam der nochmal größere Aufschwung von Jalen Johnson dazu und der Fakt, das lässt sich ja nicht wegreden, dass es zumindest eine Zeitspanne gab, in denen die Hawks richtig gut aussahen ohne Trae Young. Es kommt dazu, dass er, selbst wenn er auf dem Feld stand, bislang nicht so gut spielt wie die letzten Jahre und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, hier den Schlussstrich zu ziehen. Ich bin fein damit. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo es hingehen soll. Die Wizards wurden in den Ring geworfen, relativ früh in diesen News vor 1, 2 Tagen. Fände ich gar nicht so verkehrt. Also ich fände es für die Hawks nicht so verkehrt. Irgendwie ein Paket CJ McCollum könnte ich mir ganz gut vorstellen in diesem Team an der Seite von Johnson, der dann die klare Nummer 1 ist. Vielleicht Middleton hat noch ein bisschen was im Tank. Und dann noch entweder ein junges Piece oder 1, 2 Picks oder so. Der Gegenwert wird nicht riesig sein. Also Trae Youngs Wert ist, denke ich, im Keller.
Darf ich da kurz einhaken mit einer Frage?
Ja.
Denkst du, die Hawks werden drauf bezahlen müssen, um Young loszuwerden?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er ein negatives Asset ist. Ich glaube, du kannst das richtige Team, Die Kings haben irgendwie verlauten lassen, dass sie nicht interessiert seien. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Also wenn die Kings sagen, nee, wir sind raus, dann sieht's düster aus für einen Trade-Wert. Aber ich glaube nicht, dass du da jetzt einen First-Rounder draufpacken musst, um ihn loszuwerden. Also wenn du ihn jetzt benutzt in einem, wovon ich sehr stark abraten würde, da bin ich immer noch kein Freund davon, weder von Anthony Davis und selbst bei einem Giannis-Trade. Bei Giannis würde ich sagen, das ist ein Spielerkaliber, okay, da lohnt es sich, dieses Risiko einzugehen. Aber da wäre ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, ob das der richtige Schritt ist. Wenn du ihn in so einem Trade benutzt, klar, dann wirst du draufzahlen müssen. Aber wenn du ihn jetzt einfach für mehrere Pieces, ein, zwei Expirings, vielleicht kriegst du noch einen Pick und selbst wenn du keinen Pick kriegst, irgendwie einen jungen Spieler, ich glaube nicht, dass er ein negatives Asset ist. Glaubst du?
Ich kann es nicht einschätzen. Ich sag der Dude, der sich hauptberuflich mit der NBA beschäftigt. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse an Trae Young sehr, sehr, sehr gering ist. Aufgrund seines Vertrages und aufgrund der generellen Situation, dass es einfach keine große Nachfrage nach Point Guards gibt. So, das ist wahrscheinlich neben der Center-Position die Position mit den meisten Spielern. So, da stehen halt Teams keine Schlange für einen Point Guard, der unfassbar viel verdient, der auch direkt eine Extension haben will. Und eine riesige defensive Schwachstelle ist. Auf der anderen Seite ist es halt immer noch ein Top 25 Spieler in der NBA. Ich weiß es nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt eigentlich, dass die Hawks da nicht drauf bezahlen müssen und werden. Ich denke auch nicht, dass die Hawks in irgendeiner Art und Weise desperate sind, Trades noch loszuwerden. Ich glaube, dass dieses wir arbeiten an einem Trade eher von Youngs Seite kommt, um ihn halt einfach zu einem Team zu kriegen, wo er weiß, er bekommt die Extension, so ein bisschen wie das bei De'Aaron Fox der Fall war. Da waren die Kings jetzt auch nicht desperate, ihn unbedingt loszuwerden. So er wusste halt, er bekommt seine Extension nicht dort. Also will er halt irgendwo hin, wo er halt diese Verlängerung bekommt. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das zu verstehen. Man muss den Hawks Credit geben, dem neuen Front Office, was da seit ein paar Jahren jetzt das Sagen hat. Die haben eine Vision, die haben einen Plan. Die lassen sich nicht blenden von der Hoffnung, dass es mit Trae was wird oder der Star-Power von Trae Young. So, man hat eine fantastische Offseason gehabt. Man sieht die Entwicklung von einem Jalen Johnson beispielsweise. Und man hat eine Vision für dieses Team langfristig. Mit einer ordentlichen Defense, mit athletischen Spielern, mit einem Team, was jetzt dann auch den Pelicans Draftpick hat nächsten Sommer und einem Team, was vielleicht einfach auch Trae Young nicht mehr so sehr braucht, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und dass man sich ja daran jetzt nicht klammert, dass man irgendwie jetzt, obwohl man es ja schon 7 Jahre lang gesehen hat, oder beziehungsweise in den letzten 3-4 Jahren vor allem, dass es halt mit Trae nicht so wunderbar funktioniert, dass man dann irgendwann sagt, wir cutten das, wir schauen hier nach dem Deal, wir versuchen noch so viel wie möglich für ihn zu bekommen. Das finde ich die richtige Entscheidung. Aber man wird nicht desperate sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man freiwillig drauf bezahlt, nur um ihn loszuwerden, weil sie halt nicht verzweifelt sind, ihn loszuwerden. So, sie können ihn auch im Sommer behalten. Am Ende zieht er die Option nicht und geht woanders hin. Das ist auch besser, als noch drauf zu bezahlen für ihn. Oder er zieht halt seine Spieloption und geht dann im Jahr danach. So, das ist ja auch noch eine Option. Ich glaube, die Hawks wollen ihn nicht langfristig bezahlen. Man möchte Flexibilität im Kader, was die finanzielle Seite angeht. Man möchte auch spielerisch sich wahrscheinlich ein bisschen neu formieren ohne Trae Young. Und das ist halt am besten möglich, wenn er das Team langfristig verlässt. Es ist natürlich sicherlich irgendwo schade. Und Trae Young hat für jede Menge Highlights gesorgt im Trikot der Atlanta Hawks in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass es irgendwo ein Team gibt, dem er halt wirklich weiterhelfen kann. Dass jetzt die Wizards sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt irgendwo einen Platz für Trae Young, aber ich glaube mehr und mehr, dass dieser Platz halt nicht in Atlanta ist. Und die Wizards, muss man halt auch sagen, die leisten auch gute Arbeit seit einigen Jahren. Man hat Assets angehäuft, man hat jede Menge junge Spieler gedraftet und hofft, dass sich einfach ein paar von denen halt geil entwickeln. Man hat ohne Ende Cap Space und dadurch halt auch die Möglichkeiten, Trae Youngs Vertrag aufzunehmen und auch mit ihm langfristig zu verlängern. Sie müssen jetzt entscheiden, ob das der beste Weg ist für sie. Dafür spricht, dass man keinen echten Point Guard hat, dass man für Sarden einen geilen Ballscreen-Partner hätte, dass man jemanden hätte, der die jungen Wings in Szene setzen kann, Struktur reinbringt und einfach dieser elitäre offensive Creator ist, den man jetzt bisher nicht im Kader hat. Was dagegen spricht, ist, man hat jetzt schon die statistisch zweitschlechteste Defense der NBA, die dann wahrscheinlich nicht unbedingt besser wird. Und was dagegen spricht, dass man halt diesen Capspace auch anders nutzen kann. Man kann auch weiterhin sagen, wir behalten den Capspace, gehen zu allen anderen Teams in der NBA und sagen, gebt uns eure Verträge, die ihr nicht haben wollt und zahlt uns dann halt noch ein Draftpick obendrauf, um uns das schmackhaft zu machen. Und dann nehmen wir einfach über Jahre hinweg diese ganzen schlechten Deals auf und sammeln dafür noch mehr Draftpicks an. Da müssen sich die Wizards jetzt für eine Route entscheiden, was man bei dieser Washing-Komponente auch nicht vergessen darf. Die Wizards verlieren ihren First-Rounder nächsten Sommer, wenn er außerhalb der Top 8 fällt. Dann geht er nämlich an die New York Knicks. Was dazu führt, dass ich glaube, wenn es ein Trade gibt von Trae Young zu den Wizards, dann wird er auch nicht heute sein, sondern wahrscheinlich so spät, wie es geht, vor der Deadline, weil die Wizards ja nicht gewinnen wollen jetzt. Die Wizards wollen dieses Jahr noch nicht gewinnen. Sie wollen weiterhin tanken, um halt A, ihren Pick zu behalten und B, natürlich dann auch diesen hoffentlich Top-8-Pick, dass der halt auch so hoch wie möglich dann ist. Also, dass die Wizards jetzt in dieser Saison schon anfangen, irgendwie dann Win-Now-Basketball zu spielen, würde halt für sie überhaupt keinen Sinn machen, von daher.
Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Also, ich glaube nicht, dass, wenn jetzt Trae Young und wenn du dafür dann, sagen wir mal, im Gegenzug verlierst du McConnell und Middleton, die ja beide jetzt irgendwie so ein bisschen einen soliden Veteran-Job machen. Glaubst du, Trae Young macht dieses Team plötzlich zu einem zu guten Team? Ich glaube nämlich nicht.
Nicht zu gut. Aber Top 8 heißt halt irgendwie, dass man am Ende irgendwie Elfter oder Zwölfter wird. Dafür, dass es ein Top 8 Pick ist und dafür, dass die Chance auf einen Top 8 Pick so hoch wie möglich ist. Ich sehe schon eine Welt, in der die Wizards für Young traden und dann eventuell einen Play-in-Angriff starten. Aber ja, ich stimme dir schon zu, das ist jetzt nicht eine Situation, wo du für Luca tradest oder so und dann halt wirklich auf einmal Win-Now-Basketball spielst. Du kannst halt auch schlecht sein mit Trae Young auf dem Parkett. Das zeigen ja die Hawks auch in den letzten Wochen.
Ja, und ich glaube, dass also die Wizards haben eh schon die zweitschlechteste Defense. Die wird dann vielleicht noch einen Tick schlechter. Dann greifen sie Platz 30 an. Und sie haben aktuell die viertschlechteste Offense. Deutlich, also sie sind jetzt da nicht im Keller. Ich weiß nicht, wie viel Luft nach. Also ich denke, die Idee wäre halt, du stellst Trae Young da als Zentrum des Sonnensystems und erleichterst den Job und lässt dann Saar und Koulibaly und Trae Johnson, lässt die dann so ein bisschen in einer strukturierteren Offense agieren und hoffst, dass das deren Entwicklung hilft. Und bist dann aber trotzdem noch, also die Wizards haben eine Bilanz von 10 zu 25, das ist aktuell, haben sie die 1, 2, 3 viertwenigsten Siege. Utah muss sich noch ein bisschen nach unten orientieren. Brooklyn ist gerade eher auf dem Aufschwung. Also ich, ob sie da aus dieser Bottom 4, 5 überhaupt noch rausfallen, selbst mit Trae Young, das glaube ich nicht tatsächlich. Ich würde aus Wizards Sicht den Case sehen. Und aus Hawks Sicht wäre halt die Idee, du holst dir Expirings rein, vielleicht kriegst du noch irgendwie ein kleines Asset dazu. Und dann lässt du im Sommer einfach Porzingis auslaufen, der jetzt leider ein ziemlicher Reinfall war bislang. Und holst dir mit dem Pelicans-Pick hoffentlich einen Top 3, 4, 5 Draft-Guy rein. Und dann hast du den 24-jährigen Jalen Johnson. Risacher würde ich in dem Szenario auf jeden Fall gucken, dass ich den noch behalte. Ich verstehe, dass auch da jetzt Trade-Bus gerade ist. Und natürlich ist seine Saison ziemlich enttäuschend. Aber dann hast du ja nichts zu verlieren. Dann behalt den einfach noch und guck, ob er sich halt doch noch in einen richtig guten Flügelspieler entwickelt. Daniels ist immer noch nur 22. Ich bin immer noch großer Freund von Essa Newell. Da hast du halt dann so ein junges Team mit Jalen Johnson als Anführer, mit Draft Prospect X. Im Best Case ist es dann ein Darren Peterson oder ein Boozer. Ja, Boozer wäre vielleicht ein bisschen redundant mit Johnson. Die Banza, wie auch immer. So, dann holst du da wirklich so einen richtigen Blue-Chip-Prospect-Junge rein. Und dann guckst du mal, wo dieses Team hingehen kann die nächsten Jahre. Ohne Druck. Und letzter Gedanke, Travis Schlenk, der Mann, der Trae Young gedraftet hat und zu den Hawks geholt hat und ihm seine erste Extension gegeben hat und so weiter. Inzwischen im Front Office der Washington Wizards. Ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen. Aber das wäre sicherlich auch etwas, was vielleicht dafür sprechen würde.
Ja, wir sind gespannt, wie es dahingehend weitergeht. Die Trae Young-Situation wird sicherlich nicht die einzige spannende sein, was den Trade-Markt angeht. Trade-Deadline ist nicht mal einen Monat weg, 5. Februar. Ich erwarte eine ziemlich wilde Trade-Deadline. Machen wir weiter mit meiner Headline. Und zwar lautet diese, dass die NBA sich dringend etwas einfallen lassen muss in Sachen 65-Spiele-Regelung. Wir sind eine SGA-Verletzung davon weg, um halt wirklich ein MVP-Rennen komplett für den Arsch zu haben. Nikola Jokic verletzte sich am Knie, hat sich das Gott sei Dank nur überdehnt. Die Bänder sind unversehrt, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber wenn Nikola Jokic 18 Spiele durch diese Verletzung verpasst, dann wird er keine 65 Spiele absolvieren in dieser regulären Saison und wird dahingehend nicht in Frage kommen bei den All-NBA-Teams und beim MVP-Voting. Und wir haben eine Situation, in der Luca schon mehrere Spiele verpasst hat. Wir haben eine Situation, in der Giannis schon einiges an Zeit verpasst hat und Wemby auch schon einiges an Zeit verpasst hat. Und bei Wemby wird's richtig eng, langsam. So, das sind 4 Spieler, die mit ziemlicher Sicherheit ins All-NBA First Team kommen würden, wenn sie diese Marke knacken würden. Also Jokic, Giannis, Wemby und Luka. SGA ist der fünfte. Und wenn halt diese vier nicht fürs MVP-Rennen in Frage kommen würden, dann bleibt halt nur noch SGA. Und gerade beim MVP-Rennen ist das halt schon eine ziemlich große Sache. Weil ich denke mir halt so, wenn am Ende irgendeiner ins Third Team All-NBA kommt, der da vielleicht nicht reingehört, der vielleicht nur der 20. beste Spieler war in dieser Saison, draufgeschissen. So, das kann natürlich sehr dramatisch sein für einige Spieler, die nicht in dieses Team kommen, generell nicht All-NBA kommen aufgrund ihrer Vertragssituation, was ein Thema, zu dem ich gleich kommen werde. Aber ich denke mir halt so, Digga, Third Team All-NBA juckt. Am Ende wirklich nur dahingehend, dass am Ende Spieler mehr verdienen können. Aber wenn jetzt der 6. oder 7. oder 8. beste Spieler der Saison auf einmal MVP wird, aufgrund dieser Regel, das ist dann schon wirklich auch für die NBA ein echtes Problem im historischen Kontext und auch generell, was die Wertigkeit dieses Awards angeht. Und das ist eigentlich was nicht passieren darf. Danach sieht es aktuell nicht aus, aber es gibt durchaus ein Szenario, in dem das passieren könnte, dass dann auf einmal jemand wie Jalen Brunson oder so ernsthaft in die MVP-Konversation reingehört, weil die fünf vor ihm allesamt diese 65-Spiele-Marke nicht knacken und dann hast du halt schon ein echtes Problem. Also bin ich der Meinung, dass diese 65-Spiele-Regel abgeschafft werden sollte, modifiziert werden sollte, angepasst werden sollte, damit Spieler, die halt am Ende des Tages 17 Spiele oder 18 Spiele verpassen, trotzdem noch Depoy werden können und trotzdem noch All-NBA First Team werden können und trotzdem auch noch eine MVP-Chance haben, weil ganz ehrlich, wenn am Ende Wemby 63 Spiele macht und in denen halt der mit Abstand beste Defender der Welt ist und absolut herausragend spielt, es ist halt sehr, sehr unfair, dass er dann nicht ins All-NBA-Team kommen kann, dass er nicht Depoy werden kann. Und gerade bei einem Spieler wie Victor Wembanyama sehe ich schon auch eine Welt, in der er einfach jedes Jahr seine 20 Spiele verpasst. Und dann reden wir vielleicht in 5 Jahren über einen 26-jährigen Wemby, der weder Depoy wurde noch MVP und vielleicht einmal im All-NBA First Team stand. Also zusammenfassend, irgendetwas muss sich tun. Der Gedanke dahinter war sicherlich ein richtiger, aber die Lösung ist es halt nicht. Und am Ende sind mehr Probleme durch diese 65-Spiele-Regel entstanden und erschaffen worden, als die NBA damit gelöst hat. Es ist immer schwierig, weil es gab ein Problem, du versuchst es zu fixen mit eigentlich einer guten Intention, machst es aber dadurch irgendwo nur schlimmer, weil ja auch Verletzungen nicht weniger geworden sind. Das ist ja der Teil, den ich da jetzt gar nicht beleuchtet habe. Es geht jetzt hier eigentlich in der Headline nur um die Awards an sich und die All-NBA-Teams. Aber ja, das sollte die letzte Saison sein, in der es diese 65 Spiele Regel gibt für ausgewählte Auszeichnungen. Oder siehst du
das anders? Der Hauptpunkt für mich, die Regel wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Spieler einfach so Rest-Days sich rausnehmen. Ich glaube, du kannst den Case machen, dass das funktioniert hat. Ich glaube aber auf der anderen Seite muss man den Case machen, und das ist ja auch allen Beteiligten bewusst, aber es wird sich halt nichts dran ändern, dass das Hauptproblem, warum Spieler entweder sich verletzen oder sich dazu gezwungen sehen, Rest-Days zu nehmen, ist nicht zu wenige Spiele, sondern zu viele Spiele. Das sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite, wir sprechen ja nicht, wie jetzt beim All-Star-Voting zum Beispiel, über einen Prozess, bei dem der Casual-Fan oder die allgemeine Öffentlichkeit eine Macht hat. Wir sprechen, da kann man sich sicherlich streiten, der ein oder andere Stimmberechtigte, ist der vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, verfolgt er die NBA vielleicht nicht so intensiv, wie er es eigentlich sollte, um da seine Stimmberechtigung entsprechend zu würdigen. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir von Awards oder von All-NBA-Plätzen, die gevotet werden von Experten. Und ich finde, diesen Experten darf man zutrauen, selber abwägen zu dürfen. Wenn jetzt ein Nikola Jokic 60 Spiele macht und ein Shai Gilgeous-Alexander macht 75 Spiele, Nikola Jokic vielleicht der beste Spieler der Welt? Aber sind mir dann diese 75 Spiele von Shai vielleicht ein bisschen mehr wert als die 60 von Jokic? Oder wenn ein Victor Wembanyama 55 Spiele macht, aber dermaßen offensichtlich der beste Verteidiger auf dem Planeten ist und der, keine Ahnung, sagen wir Evan Mobley, der Vorjahresgewinner, der hat halt seine 70 Spiele gemacht, ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Jetzt muss ich halt abwägen als NBA-Experte, als NBA-Journalist. der sich hauptberuflich mit solchen Dingen beschäftigt, da muss ich halt abwägen, okay, sind mir 20 Spiele Unterschied, wie viel fällt das jetzt ins Gewicht? Und ich glaube, wir dürfen den allermeisten der Stimmberechtigten, dürfen wir zutrauen und sollten wir zutrauen, genau diese Abwägungen zu machen. Weswegen ich, und das war von vornherein mein größtes Problem, weswegen diese ganze Regelung für mich von vornherein ein bisschen unnötig ist, weil es dann halt zu genau diesen Fällen kommen kann, die du gerade beschrieben hast, und das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Also ja, ich bin voll bei dir, ich bin immer kritischer, ich war von vornherein, waren wir beide kritisch. Ich denke, man muss dem Ganzen zugutehalten, dass das primäre Ziel wahrscheinlich tatsächlich erreicht wurde, dass wenig diese mystischen Verletzungen und hier Rest-Day und da kein Back-to-Back. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zurückgegangen, aber im Großen und Ganzen ist das halt nicht der Kern des Problems, dass wir so viele Verletzungen sehen. Wir haben trotzdem mehr Verletzungen denn je gesehen bislang in dieser Saison. Es ist halt ein anderes Problem, ein anderer Hebel, wo man ansetzen muss. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem die NBA da ansetzt tatsächlich. Ich glaube nicht dran, aber gut. Ich bin bei dir. Ich bin auch gegen diese Regelung. Und vor allem, finde ich, dürfen wir den Stimmberechtigten ein bisschen mehr Credit geben und sagen, okay, ihr seid in der Lage, das abzuwägen, wenn ein Spieler 25 Spiele verpasst hat.
Wunderbar. Da sind wir dann auch auf einer Wellenlänge, wie so oft. Mal gucken, ob sich das so fortsetzt beim Rookie of the Year und dem Stranger Things Finale. Wie wollen wir es machen? Wollen wir sie durchranken?
Ja.
Die ziemlich großartig aufspielenden Rookies. Mit welchen möchtest du anfangen? Möchtest du mit Platz 1 anfangen? Möchtest du mit Platz 5 anfangen? Hast du überhaupt Platz 5? Wie sind deine Gedanken
dazu? Ich habe auch eine Top 5 durchgerankt. Ich würde tatsächlich oben anfangen, weil ich glaube, oben haben wir mehr Gesprächsstoff und dann können wir hinten raus uns noch dazu entscheiden, das vielleicht ein bisschen kürzer zu fassen, ein paar Namen einfach so rauszuhauen. Ganz kurz, wir haben Anfang der Woche überlegt, was wir machen wollen und haben dann mal letztes Jahr geschaut, was wir so um die Jahreszeit rum gemacht haben. Wir hatten so, ja, All-Star wäre vielleicht langsam auch mal ein Thema, Mid-Season-Awards-Updates, wie haben wir das denn letztes Jahr gemacht? Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir es quasi fast zum gleichen Zeitpunkt im Jahr und auch in der gleichen Reihenfolge die nächsten 3 Wochen durchgeplant haben. Heute kommt eben diese Rookie-Watch, wenn man es so nennen möchte, beziehungsweise aus der nächstwöchigen Folge. Da kommt dann unser Mid-Season Awards Update und da gliedern wir den Rookie of the Year Award jetzt quasi einfach aus und sprechen über den heute und sprechen über die Rookies. Und dann in 2 Wochen dürft ihr euch auf unsere All-Star-Teams freuen. Das schon mal vielleicht als kleinen Fahrplan für die nächsten Wochen. Wie gesagt, heute die Rookies. Lass uns gerne oben anfangen. Wen hast du aktuell auf Platz 1, was das Rookie of the Year Rennen angeht?
Es tut mir ein bisschen leid für den ein oder anderen weiteren Kandidaten, weil, und da habe ich mir jetzt nicht hundertprozentig Gedanken zu gemacht, aber es gibt mehr als einen Spieler, der letztes Jahr Rookie of the Year geworden wäre und das dieses Jahr nicht wird, wegen Cooper Flagg, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Mindestens 2.
Mhm.
Bei aller Liebe für Steph Castle, der ja auch einen ziemlich krassen Sprung jetzt nochmal gemacht hat in Jahr 2. Cooper Flagg, Slow Start, nicht seine Schuld. Jüngster Spieler der NBA, auf einer Position eingesetzt, in der er nie eingesetzt wurde bisher. Spielte vor Fans, die aktiv wollten, dass sein Team verliert. Spielte für einen GM, dessen Kopf dann auch kurz Zeit später rollte. Spielte ohne Spacing mit vielen, vielen auch ständig verletzten Spielern um sich herum. Und sobald das dann angefangen hat, sich so ein bisschen zu ändern, dass quasi die Fans dann wieder für das Team waren, dass der GM weg war, dass er nicht mehr als Point Guard eingesetzt wurde, dass er besseres Spacing zur Verfügung hatte. Da hat sich dann schon sehr, sehr schnell gezeigt, dass er der mit Abstand beste Rookie dieses Jahrgangs ist. Es kam ein sehr negatives Video mit den Gründen für seine Probleme Anfang der Saison auf meinem Kanal. Es kam dann jetzt vor wenigen Wochen ein sehr positives Video, woran es denn genau liegt, dass er so viel besser jetzt ist mittlerweile, und der Trend hat sich seitdem nur fortgesetzt, also 19 Punkte, knapp 7 Rebounds, über 4 Assists pro Abend, 111er Offensivrating ist für einen Rookie in dieser großen Rolle schon ziemlich gut, 57% des Shooting ist so ziemlich League Average, er wird deutlich mehr in Szene gesetzt, es werden mehr Spielzüge aktiv für ihn gelaufen, sehr viel mehr Spacing, sehr viele mehr Vorteile, die für ihn durch das System kreiert werden, und dann kommt er halt mit diesem Vorteil schon an den Ball. Aber es liegt nicht nur an diesen äußerlichen Faktoren. Der Dude ist halt wirklich legit. Die Handles sind fantastisch, was auf dem College nicht so war. Er ist dauerhaft in Attack-Mode, Mentalitätsmonster, mit einem wahnsinnigen Motor, immer wieder auch dabei, aus Mismatches Kapital zu schlagen, wahnsinnig treffsicher aus der Midrange, weiß, wo seine Spots sind, kommt in seine Spots, versteht Coverages, immer im Attack-Mode, auch im Open-Court, gute Defense bisher, also bis auf den Dreier, der noch gar nicht fällt, läuft es wunderbar und selbst bei dem Dreier kann man sagen, Digga, der ist halt jetzt schon wahnsinnig, wahnsinnig dominant und hatte einen Monat, wo er über 25 geaveraged hat, bei einer Dreierquote von 15% in der Zeit, ich stehe jetzt bei 28 auf die Saison, sicherlich irgendwo, klar, nicht schön, dass der Dreier nicht so fällt, aber man kommt nicht drum herum, sich vorzustellen, was denn mal sein wird, wenn der Dreier irgendwann besser fällt und ich sehe keinen Grund, warum er das nicht tun sollte bei dieser clean Shooting Motion und der Confidence auch dahinter. Cooper Flagg, kürzlich erst 19 geworden. In einem sehr, sehr frühen Redraft geht er auch an 1. Und er ist hier auch ganz klar der Rookie of the Year. Bisher, die anderen Spieler, über die wir gleich noch reden werden, spielen ebenfalls fantastische Saisons und mehrere von ihnen hätten es auch in vielen, vielen Jahren verdient, Rookie of the Year zu werden. Aber Cooper Flagg ist auf einem ganz anderen Level und holt bisher das absolute Maximum raus. Und sollte er sich nicht verletzen und längerfristig ausfallen, ist das auch sein Award.
Ich habe eine Frage an dich, die ist mir leider zu spät aufgefallen im Vorbereitungsprozess auf diese Folge, sonst hätte ich da selber nochmal ins Tape reingeguckt. Hast du eins der letzten beiden Mavericks-Spiele gesehen? Gegen die Rockets und gegen die Kings?
Nein.
Ja, schade. Weil ich frage mich, warum da wurde, also man hat ja dann im Laufe der Saison, du hast es gerade angesprochen, in den ersten paar Spielen, Cooper Flagg de facto als Point Guard aufgelaufen, was ihm überhaupt nicht gelegen hat. Und dann wurde zuerst Ryan Nemhard zum Starter befördert. Davor hat, wie heißt er denn, Williams, Brandon, heißt der Brandon Williams? Genau, Brandon Williams. Einer von beiden hat dann
als... Der auch einen Game-Winner hatte.
Ja, genau.
Oder?
Ja, genau. Ja. Einer von beiden hat dann eben als Point Guard gestartet. Und jetzt in den letzten beiden Spielen besteht die Starting Five aber wieder aus Max Christie, Cooper Flagg, Washington, Gafford und AD. Das hätte mich jetzt interessiert, hättest du eines dieser beiden oder beide Spiele gesehen, wie sich das auswirkt, ob dann Flagg plötzlich doch wieder als
Leider
Point
nicht.
Guard ausgewiesen wurde. Das würde mich ein bisschen stutzig machen und fände ich auch nicht ganz so geil. Aber gut, wir haben ja jetzt dann zwischendurch eine relativ große Sample Size, in der er in einer Rolle eingesetzt wurde, die ihm deutlich besser liegt. Das war absolut positiv. Das hat sich positiv auf seine individuelle Produktion ausgewirkt. Das hat sich positiv auf die Mavs ausgewirkt, auch wenn die jetzt in den letzten Wochen leider wieder ziemlich abgefallen sind. Und zu all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, sein defensiver Output ist auch, was heißt Output vielleicht nur überlegt, ich habe jetzt nicht genau die getrackten Zahlen, also auf die Saison gesehen ist er bei 1,2 Steals, 0,8 Blocks. Da habe ich jetzt nicht extra nachgeguckt, wie sich das in den letzten Wochen entwickelt hat. Ich würde schätzen, vom Eye-Test her auch positiv. Cooper Flagg war eines der krassesten Defensiv-Prospects, die wir so gesehen haben in den letzten Jahren. Und das kam in seinen ersten Eindrücken auf dem NBA-Parkett noch nicht so richtig zum Vorschein. Und das lag in meinen Augen vor allem daran, dass er nicht in diesen richtigen Rollen eingesetzt wurde. Also er war am College und auch davor an der Highschool schon so ein ganz, ganz krasser auf der 4 Roamer Weakside Rim Protector, der extrem clevere Rotationen gemacht hat. Das ist immer noch nicht so hundertprozentig die Rolle, die er ausfüllt, aber er war halt gerade am Anfang der Saison zu oft Point of Attack, zu oft irgendwie auf der 2-3 auf irgendeinem Flügelspieler auf Ball abgestellt. Das ist einfach nicht die Rolle, in der er dann so richtig aufblühen konnte. Ich habe das Gefühl, auch da habe ich jetzt keine Tracking-Daten oder so, um das zu belegen. Aber ich habe das Gefühl, dass er in den letzten Wochen sehr viel häufiger ab und zu mal als Lowman eingesetzt wird, dass er häufiger eben in diese Rotations-Off-Ball-Weakside-Rim-Protector-Roamer-Situationen gebracht wird. Und das gefällt mir gut. Und das tut den Mavericks gut. Ich weiß nicht, hat er natürlich auch damit zu tun, dass Anthony Davis halt einiges an Zeit verpasst hat. Wenn da ein AD steht und ein Gafford und noch ein Washington, Lively, fällt Lively jetzt für den Rest der Saison aus? Habe ich das richtig im Hinterkopf?
Ja.
Ja, schade. Naja, der Frontcourt bei den Mavericks ist halt weiterhin relativ voll. Das wäre einer der interessantesten Subplots eines möglichen Anthony Davis Trades. Das würde mich sehr interessieren, weil ich würde davon ausgehen, dass wir, wenn Anthony Davis getradet werden sollte, dass wir Cooper Flagg dann noch mehr in dieser Dreier, Vierer, Tweener-Rolle. Vielleicht sogar ab und zu mal Smallball-Fünfer, wenn dann Gafford auf der Bank sitzt. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wie das aussieht. Es ist eine Tendenz der letzten Wochen und deswegen bin ich auch der Meinung, dass er sich defensiv weiterentwickelt hat. Um auf das Ranking zurückzukommen, ich finde, man kann den Case machen, dass der Spieler, den ich an Nummer 2 habe, und ich gehe stark davon aus, du hast ihn auch an Nummer 2, bislang, die Sample Size, die wir bislang gesehen haben, vielleicht immer noch so ein Tick besser spielt, aber wenn wir projizieren, wie jetzt auch wahrscheinlich diese Entwicklung sich fortsetzen wird, die Flagg jetzt zeigt in den letzten Wochen, er wird von Woche zu Woche besser gefühlt, dann besteht für mich auch relativ wenig Zweifel, dass Cooper Flagg am Ende der Saison der Rookie of the Year sein wird und das dann auch verdientermaßen sein wird.
Ist dein Rookie of the Year Rennen so von den Platzierungen her, würdest du die Spieler auch so ranken, wenn es darum geht, wen du langfristig am liebsten in deinem Team haben möchtest? Also ist quasi dein jetziges Rookie of the Year Top 5 Ding, ist das auch deine Top 5 in einem jetzt schon Redraft? Bei mir nämlich nicht.
Nee, bei mir auch nicht. Okay. Ich habe einen Spieler, der sich mit einem anderen um Platz 5 sogar nur streitet, den ich aber wahrscheinlich an 2 hätte in einem Redraft.
Ja, ich glaube auch, dass ich weiß, wen du meinst. Reden wir aber über den zweiten Platz im Rookie of the Year Rennen bei uns in der ersten Saisonhälfte und das muss Korn Knüppel sein und es würde mich sehr, sehr schocken, wenn du Korn Knüppel nicht hier auf Platz 2 hättest.
Ja, absolut. Überhaupt gar keine Frage. Deswegen, also ich finde bei Knüppel, ja, das ist der eine andere Rookie, wo du jetzt den Case machen kannst. Also Edgecomp hatte zwischendurch mal so eine kleine Downphase, sieht jetzt wieder sehr gut aus. Cedric Coward ist so ein bisschen stagniert im Vergleich zu seinem krassen Start. Derrick Queen hat immer mal wieder so Stinker-Games drin. Also bei all denen, finde ich, kann man jetzt schon nicht mehr den Case machen, dass sie eine bessere Saison spielen bis dato als Flag. Aber bei Knippel, denke ich, kann man diesen Case immer noch machen. Er führt die Rookies an, weiterhin mit 19,5 Punkten pro Abend. Er holt 5 Rebounds, er holt 3,5 Assists. Er ist ein unfassbarer Shooter, 43,5% Dreierquote. Ihr alle habt wahrscheinlich die Statistiken und Rekorde. Er ist der schnellste Spieler mit X-Dreiern in seiner Karriere und so weiter. 88% Freiwurfquote, also alle Shooting-Indikatoren sind fantastisch. Er fügt sich perfekt ein in Charlotte an der Seite von LaMelo oder Miller oder Bridges, also diese anderen balldominanten Spieler. Ich guck mal kurz seine Usage, das würde mich interessieren, habe ich jetzt nicht geguckt. Aber er ist so dieses perfekte sekundäre Piece. Also so die Klay-Thompson-Vergleiche sind vielleicht ein bisschen verfrüht, aber die kommen nicht von ungefähr. Er hat eine Usage von 21%. Das ist nicht super niedrig für einen Rookie-Wing. Er ist in der Lage, Closeouts zu attackieren, ab und zu mal auch was mit dem Ball zu machen. Und deswegen, ich habe in irgendeinem Podcast jetzt kürzlich gehört, dass sein Ceiling vielleicht sogar in die Devin Booker-Richtung geht. Und das finde ich sehr interessant und auch nicht von der Hand zu weisen. Er hat ein ähnliches Profil wie Booker zu Beginn seiner Karriere, der ja am Anfang auch noch sehr viel Offball agiert hat, der selbst zu seinen Hochzeiten am besten war, wenn er einen anderen, etwas klassischeren Creator an seiner Seite hatte. Chris Paul zum Beispiel bei dem Suns Finals Run, der aber im Laufe seiner Karriere immer besser in der Lage war, die Nummer 1 Option einer Offense zu sein und auch der primäre Ballhändler einer Offense zu sein. Und der ja letztendlich, ich weiß nicht, ob man ihn jetzt gerade noch als Top-10-Spieler ansehen kann, aber zwischenzeitlich vor 1-2 Jahren, ich meine auch, ich hatte ihn vor der Saison noch in den Top-10, bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, aber so in dieser Top-10-15-Range ist er ja weiterhin. Glaubst du, das wäre, und das war jetzt die interessante Redraft-Frage, glaubst du, das ist in den Karten für Korn oder glaubst du, das ist zu hoch gegriffen, was sein Ceiling angeht?
Ich meine, wenn ich jetzt sage, das ist sein Ceiling, Devin Booker, dann sollte er in dem Redraft auch auf 2 ja, landen wahrscheinlich. Eben. Aber das ist wirklich der absolute Best Case für ihn. Da würde ich ihn eher als so Klay Thompson mit 1-2 extra Sachen, in denen halt Klay nicht so gut war, sehen als Devin Booker, weil Devin Booker auf dem Höhepunkt seines Schaffens, das war schon ein sehr, sehr guter oder ist immer noch ein sehr, sehr guter, auch gerade On-Ball Creator und Clutch Performer. Deswegen würde ich da Korn Knüppel langfristig eher als Nummer 2 sehen und jemand, der wahrscheinlich nie das am Ball machen wird, was Devin Booker über Jahre hinweg jetzt schon am Ball gemacht hat. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, Korn Knüppel, du hast gerade einige Sachen schon angesprochen. Der Rookie-Dreier-Rekord liegt bei 206. Knüppel hat jetzt schon fast 130. Also dieser Rekord von King Murray wird fallen, bald, wenn sich Knüppel nicht verletzen sollte. Es gibt 3 Spieler in der NBA, die mehr als 115 Dreier bisher verwandelt haben bei über 40%. Möchtest du raten, wer die anderen beiden sind?
Sag nochmal kurz die Kennzahlen.
Mindestens 115 Dreier bei mindestens 40%.
40% sind halt schon ein Wort, ne? Also Keegan Murray hat ja den Dreierrekord aufgestellt, aber ob der bei 40% war?
Ich meine in dieser Saison.
Ah.
In dieser Saison.
Ach so.
2 weitere noch.
Ja, dann Steph.
Nee.
Shay?
Nein.
Stich ein bisschen auf dem Schlauch.
Fangen beide mit M
Mitchell?
An.
Nicht Mitchell? Wow. Ich stehe voll auf dem Schlauch, sag's mir.
Tyrese Maxey und Jamal Murray
sind
die beiden. Auch beide mit einem absolut fantastischen. Das ist schon ziemlich elitäre Company, wenn du mich fragst. Und ich hatte da auch nach einem Saisonmonat ein Video zu gemacht zu Knippe. Das ist schon ziemlich cool, was der Dude kann, abgesehen vom wirklich Catch-and-Shoot-Dreier-Geballere, immer wieder als Ballscreener unterwegs in diesen Ghost-Screens, gerade in der Early Offense, immer wieder jemand, der Ballscreens dann slippt und dann im Short-Roll extra Pässe spielt, Floater verwandelt, der wahnsinnig gut Closeouts attackieren kann, der diese kurzen Zweier verwandelt, der auch immer wieder zum Korb ziehen kann, der in Chicago-Actions gute Looks für sich und die Kollegen am Fließband kreiert, wenn er aus der Ecke kommt, über einen Pindown geht und dann den Ball via Handoff bekommt. Wenn er mit einem Vorteil schon an den Ball gekommen ist, dann kann er sehr, sehr vieles jetzt schon. Es ist crazy, wie NBA-ready er jetzt schon ist. Und das gilt für viele Spieler in dieser Draft-Klasse. Die Art und Weise, wie er jetzt schon richtige Entscheidungen trifft, wie er sich richtig bewegt, wie er Defenses liest, wie das Spiel jetzt schon langsam für ihn ist. Das heißt nicht, dass er fehlerfrei agiert, aber es ist Wahnsinn. Und das gilt für einen Knipple, für einen Harper, für einen Edgecombe, für einen Queen, für einen Cedric Howard, für einen Cooper Flagg. Das sind Spieler, die jetzt schon unfassbar NBA-ready sind. Und ich kann mich nicht an eine Rookie-Klasse erinnern, wo man das über 5, 6 Spieler sagen konnte, weil die haben noch nie auf diesem Level gespielt. So viele Spiele auf dem Level, diese Belastung, körperlich, mental. Und man hat bei vielen dieser Spieler das Gefühl, das ist ihr 3. oder 4. Jahr. Gar nicht mal zwangsweise, was die Stats, aber so wie sie sich bewegen, so wie sie Entscheidungen treffen, so wie sie Würfe nehmen, so wie sie einfach generell aussehen auf dem Parkett, das ist schon ziemlich wild und Karl Knippel geht da vorne mit ran und deswegen ist er einer der wenigen Lichtblicke dieser Charlotte Hornets Saison, bei der LaMelo mal wieder viele Spiele verpasst und nicht so gut spielt, Brandon Miller viele Spiele verpasst und deswegen sehr gut, dass Charlotte hier jemanden jetzt gedraftet hat, um den man langfristig auch herumbauen kann, vielleicht nicht als klare Nummer 1 und Franchise-Spieler, aber zumindest mal als jemand, der da wirklich ein fester Kern von einer langfristig richtig guten Sache sein könnte.
Ist dann, vielleicht lass uns kurz das, wir haben ja gerade über die Redraft-Geschichte, wäre dann bei dir trotzdem Dylan Harper weiterhin an 2 in einem Redraft?
Ja,
okay, dann.
Und Dylan Harper ist bei mir nicht in der Top 5.
Ja, genau, bei mir auch nicht. Also das ist der nicht vorher meinte, so. Ich habe mir überlegt, ihn auf 5 zu stellen, aber habe mich dann doch für einen anderen entschieden, einfach weil er jetzt ein bisschen was verpasst hat, weil er nicht ganz so eine primäre Rolle hat wie vier der anderen Jungs. Aber was sein Potenzial angeht, ist halt, glaube ich, schon weiterhin direkt hinter Flag anzusehen.
Und ich glaube auch, dass Knippe nicht mal unbedingt dann an 3 wäre. Aber das geht dann eher in Richtung Hot Take. Aber Harper noch über Korn zu sehen, ist, denke ich, kein Hot Take.
Ja,
aktuell.
Glaube ich
Wen
auch.
Hast du denn auf 3?
VJ Edgecombe.
Yes, sir, ich auch.
Fang du gerne an über ihn. Ich find's ironischerweise, wenn du willst, kannst du da gleich dazu einsteigen oder ich gebe dann die Gedanken. Das ist so ein bisschen andersrum wie bei Flag. Er ist in einer Situation, in der er sehr gut aussieht und die seine Stärken sehr gut zum Vorschein bringt, was aber vielleicht hier und da so ein bisschen über Fragezeichen hinwegtäuscht, die man immer noch haben sollte in meinen Augen, wenn man ihn evaluiert.
Es ist erstmal für ihn eine ziemlich außergewöhnliche Situation, weil es gibt nicht viele Top-3-Picks, die in ein Team reinkommen mit Joel freaking Embiid, Tyrese Maxey, der ja gerade eben schon erwähnt wurde, und Paul George in Anführungszeichen. Das ist schon mal nicht so einfach, weil normalerweise diese absoluten Top-Picks kommen in Teams rein und sind da halt sofort eine primäre Option. Selbst bei Colin Knipple ist es halt dahingehend schon eher seltener, dass er halt dann auch so die Nummer 3 ist und nicht gleich einer der absoluten Go-To-Guys. Edgecombe holt das absolute Maximum aus dieser besonderen Situation raus, führt die Rookies an bei den Minuten pro Abend, bei den Steals, ist Dritter, was das Scoring angeht, pro Game bisher, und kann wirklich Kapital rausschlagen, an der Seite von Maxey zu spielen, an der Seite von diesem Maxey-Embiid-Two-Man-Game, selber mit Embiid im Two-Man-Game. Sein verbessertes Shooting hilft dabei auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass er 39% von Downtown trifft bei immerhin 8 Versuchen auf 100 Angriffe. Auch hier, all dieser geile Rollenspieler-Stuff, Transition Play, Closeouts attackieren. Er hatte neulich so einen insane Double Block, wo er den gleichen Versuch innerhalb von einer Sekunde 2-mal weggeblockt hat. Ein athletisches Monster, lebt für die Großmomente, schon einige Clutch Shots auch getroffen, kommt an die Linie, geht Kontakt nicht aus dem Weg. Auch hier NBA ready, die Footwork, die Moves, wie er Shotblocker vorbeifliegen lässt, wie er Winkel in der Defense versteht, so wie sie eigentlich ein 20-jähriger Rookie noch nicht verstehen sollte. Und das ist schon alles ziemlich beeindruckend. 115 Offensivrating, 54% Shooting, sicherlich noch ausbaufähig. Hat auch immer wieder so seine Games, in denen er abtaucht, was aber auch klar ist. Weil klar, ich habe jetzt die Big Three in Anführungszeichen erwähnt, aber du hast ja jemanden wie McCain, der zurückkommt, der dann auch auf seiner Position agiert. Es ist nicht einfach. Mal ist er jemand, der ein Go-To-Guy ist. Mal ist er jemand, der für 4-5 Minuten den Ball gar nicht sieht. Das ist alles nicht so leicht, aber er macht das absolute Maximum. Grinton Grimes, habe ich auch noch vergessen, ist ja auch jemand, der quasi sich da mit ihm um Minuten streitet. Wir haben also Maxi, Grimes, McCain und Edgecombe, 4 Spieler auf sehr ähnlichen Positionen mit unterschiedlichen Rollen, und dass Edgecombe sich da jetzt schon so einen Namen gemacht hat und hinter Maxi eigentlich da jetzt der zweite Guy ist, das ist schon ziemlich beeindruckend, und deswegen hat er hier diesen dritten Platz in meinem derzeitigen Rookie of the Year Race auch verdient, auch wenn ich ihn wahrscheinlich in einem Redraft nicht an 3 haben würde und auch nicht an 4 und womöglich auch nicht an 5. Aber das soll nichts wegnehmen von seiner absolut beeindruckenden Saison bisher.
Warte mal, ich hatte gerade angenommen, dass du Edgecombe meinst mit deinem an 3 in einem Redraft. Wen hättest du denn dann an 3 in einem Redraft?
Derrick Queen.
Wow.
Deswegen sage ich ja, geht in Richtung Hot Take.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber okay, zu dem.
Aber ich sehe was bei Derrick Queen, was ja wahrscheinlich nicht viele andere sehen. Die Pelicans-Chefs sehen das, sehen Ähnliches in ihm. Und das sind ja die Wichtigen.
Ja, okay, alles klar. Zu dem kommen wir gleich noch. Was ich gerade meinte mit, dass Edgecombe, du hast ja auch ein bisschen was davon gerade schon runtergebrochen, kam in eine sehr besondere Situation rein, kam in eine Situation rein, in der er in die Lage gebracht wird, aufzublühen. Und das täuscht in meinen Augen aber so ein bisschen hinweg. Und deswegen bin ich voll bei dir, wenn du sagst, okay, vielleicht selbst Top 5 in einem Redraft. Er hat ein 115er Offensivrating. Er steht bei 54% True Shooting. Das ist für einen Rookie Guard / Wing absolut okay. Das ist gar nichts, wo man jetzt allzu sehr kritisieren sollte oder kritisch den Rotstift auspacken sollte. Aber es sind schon so ein paar Indikatoren, die mich zweifeln lassen, ob das, was wir jetzt gerade von ihm sehen, haltbar ist im Laufe der weiteren Saison, im Laufe seiner Karriere. Er ist ein Prospect, der mit Fragezeichen, was seinen Jumper anging, in die Liga kam und 38,7% Dreier bei gutem Volumen sind vielleicht noch ein Tick zu heiß. Also da bin ich gespannt, ob das in 1-2 Monaten immer noch so hoch ist. Und wenn, was ist denn, wenn dann vielleicht Maxi sich mal ein Weilchen verletzt und dann die Looks, die er bekommt, plötzlich deutlich weniger einfach werden? Oder wenn Embiid wieder ausfällt oder wie auch immer. Er schließt 56% am Ring ab, was sehr niedrig ist für einen Spieler. Also das ist das 25. Percentile für Combo Guards. Also in der Kategorie ist er eingeordnet bei Cleaning the Glass. Und vor allem für einen Spieler, der ja sehr von seiner Athletik lebt, so wie er, und sehr explosiv ist und von dem man dann hoffen sollte, dass er vielleicht zu besseren Abschlüssen am Ring kommt, wo man sich dann fragt, ist vielleicht der Touch auch nicht so hundertprozentig da, dieser Finishing-Touch. Es gibt so ein paar Kennzeichen, die mir Sorgen machen. Ich finde ihn defensiv sehr gut bislang, aber frage mich, ob das die beste defensive Rolle ist, die er gerade einnimmt. Er nimmt schon oftmals den besten Guard des Gegners auf und so. Alles in allem, gar keine Frage, überragende Rookie-Saison. Ich denke, das haben die meisten von uns nicht kommen sehen, dass er so abgehen wird in Philly. Ganz, ganz wichtiger Teil von dem, was er macht. Aber es gibt so die ein oder andere Kennzahl, was die Effizienz angeht, was vor allem die Abschlüsse am Ring angeht, was den Wurf angeht, der ab und zu dann doch eben streaky ist, aber im Großen und Ganzen jetzt vielleicht auf einem Niveau, was er nicht unbedingt halten kann. Ich bin einfach gespannt, wie sich's weiterentwickelt. Also ich wäre auch nicht schockiert, wenn wir in 1-2 Monaten hier sitzen und sagen, okay, VJ Edgecombe, der ist jetzt schon ganz schön abgekühlt. Also das konnte er leider nicht ganz halten, das Level vom Saisonbeginn. Wir gucken mal.
Ja, er ist auch von den Kandidaten der, bei dem es mich am wenigsten wundern würde, wenn er da dieses Level jetzt nicht halten kann. Und erste Anzeichen davon lassen sich ja auch schon erkennen. Dann also Platz 4. Hast du da auch Derrick Queen?
Nee, da habe ich immer noch Cedric Coward, aber Queen war...
Okay, den habe ich an 5.
Ja, Queen war auf einem sehr guten Weg und ich habe schon überlegt, ob ich Coward vielleicht... Coward lebt jetzt gerade noch sehr von seinem ganz krassen Saisonstart. Vor allem das Dreier-Shooting ist sehr abgekühlt inzwischen. Aber auf die Saison gesehen ist er halt mit 14 Punkten, fast 7 Rebounds. Ziemlich guten, also 117er Offensivrating, da ist er... meilenweit vor dem, was heißt meilenweit, aber weit vor dem, was Queen zum Beispiel auflegt. True Shooting ist bei 58,4%. Auch das ist besser als das von Queen, obwohl Queen ja eher so Bigman-Abstöße nimmt. Es hat mir jetzt gerade noch gereicht, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal 2-3 Wochen warten und dieses Ranking dann nochmal machen, dann wird bei mir wahrscheinlich Queen auch auf die 4 geklettert sein.
Okay. Wir müssen halt Queen getrennt von diesem Trade behandeln. Da möchte ich jetzt überhaupt nicht drauf eingehen. Die Stats sind jetzt nicht überwältigend. 13 Punkte pro Abend, 7 Rebounds, 4 Assists, 110er O-Rating und 56% Shooting. Stich ich jetzt noch nicht wahnsinnig ins Auge. Die Stats auf seiner letzten 10, 12 Spiele gesehen sind besser. Also mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists pro Abend. Er führt alle Rookies bei den Rebounds und Blocks an. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber was halt Derrick Green so verlockt macht, das siehst du halt erst, wenn du die Spiele schaust. Ich hatte das große Vergnügen, ihn live spielen zu sehen in Brooklyn. Anfang Dezember war jetzt nicht sein bestes Game, aber es war zumindest auch ein Game, wo der eine oder andere Reiseteilnehmer dann danach zu mir kam und meinte, Digga, wer ist dieser Dude mit der Nummer 22? Und warum kann der so krass dribbeln und passen? Und warum zeigt der so dieses gewisse Etwas? Und das ist genau der Punkt. Derrick Green kann Dinge auf seiner Position, die mich an jemanden wie Nikola Jokic erinnern und die für mich ganz klare Anlagen sind von dem großartigen Spieler. Die Art und Weise, wie er dribbelt, die Art und Weise, wie er sich mit seiner Footwork bewegt, die Moves, die Spielintelligenz, der Basketball-IQ, die Passing-Fähigkeiten in Sachen Decision-Making, Spielübersicht, Timing. Das ist ziemlich, ziemlich absurd. Ich hatte auch ein Video über ihn gemacht, irgendwann Ende November rum, wenn mich nicht alles täuscht, wo ich auch schon mehr als genug Tape zur Verfügung hatte für dieses Video. Das ist jetzt nochmal sehr, sehr viel mehr geworden und ich hatte das damals auch, ich glaube, auf YouTube gesagt oder im Pod gesagt oder geschrieben irgendwo in einer Instagram-Story oder auf Twitter, keine Ahnung. Aber dass ich gerade bei einem Rookie mir das Tape anschaue für 2 Stunden und diese Szenen sehe und auch viele dieser Szenen zum ersten Mal sehe, weil ich ehrlicherweise nicht besonders viele Pelicans-Spiele geschaut habe, shame on me, wo ich einfach einen halb offenen Mund hatte beim Gucken und da die Sabber rauslief. Nein, so war es natürlich nicht, aber wo mein Mund halb offen war und ich nicht glauben konnte teilweise, was ich da sehe. Man braucht noch ein bisschen Fantasie, wenn man ein Derrick Green-Believer ist, um zu sehen, dass er wirklich langfristig mal vielleicht ein Top 15, Top 20 Spieler in der NBA wird. Aber wenn man diese Fantasie hat und wenn man so ein bisschen vertraut auf das Bauchgefühl und die Ansätze, die er immer wieder zeigt, dann sehe ich ja wirklich einen Spieler, der mal ein ganz, 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 ganz großartiger Spieler werden kann. Wie er auch seinen Körper einsetzt und aus seinen physischen Attributen Kapital schlägt. Es ist einfach, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist dieses gewisse Etwas, was ich nicht oft sehe bei Spielern und bei Rookies. Und wenn wir gerade über dieses gewisse Etwas reden, dann sehe ich das in diesem Jahrgang, so dieses Special-Ding, das sehe ich halt bei Cooper Flagg und das sehe ich bei Derrick Green und das sehe ich vielleicht maximal noch bei Dylan Harper. Das heißt nicht, dass ich Derrick Green jetzt in einem Redraft da ganz oben mit sehe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir wollen jetzt uns auch gar nicht zu sehr auf den Redraft versteifen, weil der echte Draft ist ja auch gerade mal ein halbes Jahr her. Aber ich sehe bei Derrick Green schon sehr, sehr krasse, krasse Anlagen. Warum er jetzt hier trotzdem nicht in der Top 3 gelandet ist. Er hat auch mal wieder Games, in denen er abtaucht. Er hat auch einfach den Teamerfolg nicht auf seiner Seite. Er ist in einer schwierigen Situation, manchmal neben Zion, manchmal ohne Zion. Er hat auch noch so seine Schwächen, gerade auch am defensiven Ende. Aber mit viel, viel Fantasie sehe ich bei Derrick Green mal einen herausragenden All-NBA-Level-Big-Man.
Absolut fair. Absolut fair. Gar kein Thema, gerade seit ich ihn mir in mein Fantasy-Team reingeholt habe. Ich spiele ja auch 2026, habe ich mir gedacht, ich probiere es vielleicht mal mit Fantasy-Basketball. Das wissen viele gar nicht. Ja, was will man noch groß zu Derrick Green sagen? Ich muss dich aber kurz verbessern. Du hast gemeint, er führt die Rookies in Blocks an. Das stimmt nicht. Ryan Kalkbrenner macht 1,8 Blocks pro Spiel. Und ich könnte wetten, dass er auch bei den Total Blocks, oder meintest du Total Blocks?
Ich meinte.
Total könnte Total eventuell Blocks sein. Nee, auch nicht. Da ist Kalkbrenner auf Platz 14 ligaweit mit 47. Und Queen hat bislang 34.
Okay.
Alex Saar führt die Liga inzwischen an mit 2,4 Blocks pro Spiel. Das stand auch nicht auf meiner Bingo-Card vor der Saison. Also, außer Wemby natürlich. Wemby ist nicht eligible, in Anführungszeichen, für diese Per-Game-Geschichten, weil er eben nicht genug Spiele gemacht hat. Dann vielleicht zum Abschluss noch 2, 3 Namen. Ich habe gerade eben Ryan Kalkbrenner am Rande schon erwähnt, der vor allem defensiv eine richtig gute Figur macht. Ich habe gerade gesehen, er ist der,
Warte, was habe ich gerade eben gelesen? Ist er der einzige Spieler? Genau, er ist der einzige Spieler in der NBA, der mindestens 4 Blocks und mindestens 4 Steals schon mal aufgelegt hat im Saisonverlauf. Und zwar am 2.11. war das gegen Utah. 4 Blocks, 4 Steals. Ja, der macht defensiv vor allem einen guten Job, aber offensiv schon noch sehr beschränkt. Also er ist Starter in Charlotte immerhin. Screen and Roll, sehr wackeliges Decision-Making hier und da. Also bislang ist er halt wirklich so dieser klassische Rim Protector, sieht da aber vielversprechend aus. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier von einem Starting Center über mehrere Jahre hinweg in der NBA sprechen, ohne dass er jetzt hier die Welt in Brand gesetzt hat bislang.
Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Wen hast du noch so?
Jeremiah Fears vielleicht. Da war ich ja sehr, sehr skeptisch vorm Draft.
Mhm. Wie sieht's dahingehend aus?
Ja, 14 Punkte, 3,5 Rebounds, 3 Assists, 1,2 Steals. Immer mal wieder wackelig, auch da Stichwort Decision-Making, Stichwort Shot-Selection. Das ist nicht immer das Gelbe vom Ei, aber im Großen und Ganzen zeigt er mehr, als ich mir hätte erwarten können von ihm. Also da muss man, glaube ich, schon den Hut vorziehen.
Hm. Ja, Trey Johnson vielleicht noch, Summer League,
oh yeah.
MVP. Jemand, der als einer der potenziellen Steals gehandelt wurde. Gute Saison, 12 Punkte pro Abend. 3 Rebounds, 2 Assists, 58% True Shooting, 40% Dreier. Das sieht schon gut aus. Das ist schon nicht schlecht, aber es reicht halt auch nicht, um ja ernsthaft in die Top 5 Diskussion reinzukommen. Und das gilt eigentlich auch für Ace Bailey, der ein bisschen über 10 Punkte pro Abend auflegt. 105er All-Rating, 53% Shooting, noch nicht so wahnsinnig effizient unterwegs ist, Shot-Selection-mäßig auch struggled, teilweise noch nicht so richtig seine Rolle gefunden hat. Ich durfte ihn zweimal sehen in New York, auch da so 2-3 Szenen pro Abend, wo du dachtest, Digga, what the fuck? Aber halt ansonsten relativ viel blass unterwegs und deswegen eher noch nicht so wirklich eingeschlagen. Aber das kann alles noch kommen, ist ja auch gerade mal 19 Jahre alt, auch für ihn reicht es hier noch nicht. Aber das sind so auch gerade Ace Bailey ist so ein Beispiel, das ist nicht immer zwangsweise Rookie of the Year Kandidat und Bust sein muss. Es kann halt auch einfach was dazwischen sein, so Middle Ground, eine ordentliche Saison, die besser laufen könnte, aber auch schlechter laufen könnte und einfach okay ist, oder?
Ja, absolut, absolut. Ist auf Kurs bislang. Trey Johnson, ich war vor dem Draft Riesenfan. Es ist so ungefähr die Experience, die man sich hat erwarten können. Vor allem, wenn er da vom Parkplatz, also Trey Johnson ist der Spieler, der wahrscheinlich so im Schnitt die tiefste Dreier-Range hat. For better or worse, wie man sagt. Dementsprechend ist das auch streaky. Er hatte neulich dieses eine richtig geile Spiel gegen Phoenix, war es, glaube ich, wo er 5 von 5 Dreiern getroffen hat und sein Career High aufgelegt hat. Ich habe jetzt gerade geguckt, die letzten beiden Spiele war dann 1 von 9 combined. Also das wird dann schon noch ein Weilchen ein bisschen wackelig bleiben, denke ich. Aber ist auf jeden Fall ein Spieler, dem es sehr Spaß macht, zuzuschauen. Und das ist schon was. Und ich schaue ihm weiterhin sehr, sehr gerne zu. Starter inzwischen. Ist in die Starting Lineup gerückt in den letzten Wochen.
Wunderbar.
Ja, also von mir aus. Dann
sind wir durch.
Ja, sehr gerne.
Können wir endlich über die wichtigen Sachen reden.
Endlich zu den wichtigen Themen des Lebens. Wollen wir dann kurz die Trivia hier reinschieben?
Ach, kommt jetzt auch eine. Ich hätte gedacht, wir lassen die jetzt diesmal einfach weg. Weil wir.
Ja, wir haben die letzten 2 Wochen, glaube ich, schon weggelassen. Ist mir gestern mal aufgefallen.
Okay.
So langsam müssen wir den Menschen mal wieder eine Trivia geben.
Okay.
Lass uns doch, wir haben vorher über Blocks geredet. Ich gebe dir jetzt ganz simpel. Das weiten wir ein bisschen auf, pass auf. Ich pull jetzt hier die Leaderboards und ich hätte gerne von dir gewusst, gib mir mal, wenn möglich, die Top 5 Spieler Total Blocks. Nicht per Game, sondern Total Blocks bislang in dieser Saison.
Du hast mir neulich gesagt, dass Jay Huff die Liga bei den Blocks anführt.
Und das tut er immer noch, Baby.
Hätte ich das auch nicht gewusst.
Jay Huff, 80 Blocks, das sind 12 mehr als Platz 2.
Wemby.
Wemby ist Platz 3 mit 62.
Gobert muss auch dabei sein. Wir müssen auch mal irgendwann über Rudy Gobert reden und was der für eine ziemlich geile Saison spielt. Weil es hat mich neulich schon wieder aufgeregt.
Mhm.
Der macht ein unfassbares Game gegen Miami. Bam taucht komplett ab. Wegen ihm. Sie gewinnen. Auch wegen Rudy Gobert. Aber alles, wovon du hörst, ist diese eine Szene, wo Gobert geklaunt wird, weil er halt einmal gekocht wird von Bam Adebayo, wo er sich da im Kreis dreht und Adebayo, glaube ich, dann in Stepback-Dreier oder irgendwas verwandelt. Und das ist die Szene, die du siehst. Und dann siehst du, oh, Gobert wieder gekocht worden. Und das soll jemand sein, der mehrere Male Deep-Hole wurde. Und das soll jemand sein, der anscheinend einer der besten Defender aller Zeiten sein soll, angeblich. Und das finde ich einfach schade, weil Rudy Gobert spielt eine unfassbare Saison und Minnesota ist nur dann gut, wenn er spielt. Und Bam Adebayo hat ein beschissenes Spiel gemacht gegen Rudy Gobert, wegen Rudy Gobert. Und deswegen jemand, der einfach mehr Respekt bekommen sollte. Klar, die NBA, das hat Adam Silver selber gesagt, ist eine Highlight-Liga. Man kann ja auch Highlights gucken. Es ist ja auch scheißegal, wie viel der League Pass und das alles kostet. Man hat auch kostenlosen Zugang zu Highlights. Das hat das, was Adam Silver neulich gesagt hat auf einer Pressekonferenz. Vielleicht wäre es gut, wenn das alles nicht so teuer wäre und Leute sich dahingehend dann die kompletten Games angucken könnten, weil dann würden sehr viel mehr Leute Rudy Gobert sehr viel mehr Respekt geben, weil wenn man nur den Highlights glaubt, dann könnte man vielleicht wirklich auf die Idee kommen, dass Gobert am laufenden Band gekocht wird. Aber ich schweife ab. Rudy Gobert muss dabei sein.
Rudy Gobert, ebenfalls 62 Blocks, geteilter dritter Platz, also quasi mit Victor Wembanyama, und da ist dann nochmal einer mit 62.
Okay. Was ist mit jemandem wie so Chet?
Chet ist Platz 8 mit 56.
Boah.
Ich habe dir einen gerade sogar gegeben. Ich habe dir gerade erzählt, dass er die Liga in Blocks pro Spiel anführt.
War das Saar?
Das war Alex Saar, der dritte Franzose im Bunde. Drei Franzosen mit jeweils 62 Blocks aktuell. Und Platz 2 fehlt dann noch mit 68. Schwierig. Also
Turner?
Nee, Turner ist 6. Nee, 7. Turner ist Platz 7, knapp vorbei an den Top 5.
Keine Ahnung.
Isaiah Stewart.
Da bin ich dann wirklich überfragt.
Isaiah Stewart.
Okay, das ist wild.
Mit 68.
Crazy.
Wir machen gute Frage. Ich habe gerade überlegt, machen wir sogar alle Kategorien, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir machen Steals noch kurz.
Steals möchtest du auch noch?
Total Steals.
So Caruso?
Nee, der hat wahrscheinlich zu wenig Minuten, schätze ich. Caruso
ja, gut,
ist
ein guter Punkt.
Wo ist er denn? Caruso ist nicht mal Top 50, außer ich habe ihn gerade übersprungen.
SGA?
SGA fühlt sich nicht schlecht an. Platz 10 mit 52.
Okay. Was ist denn mit Dyson Daniels, der letztes Jahr so historisch unterwegs war? Man hat dieses Jahr nichts gehört dahingehend.
Ja, muss ich auch sagen.
Aber er muss ja trotzdem wieder viele, viele Steals gesammelt haben.
Er ist Platz 2 mit 70, aber man muss sagen, er ist immer noch ein fantastischer Verteidiger, aber als jemand, der ihn sehr viel sieht, das ist schon ein deutliches Level unter dem, was er letztes Jahr gezeigt hat in der Defense.
Okay, abgesehen davon habe ich gar keine Ahnung.
Ein OKC Thunder, also du hast zwei verschiedene genannt, ein anderer ist Platz 1. Nee, noch ein anderer.
Mitchell?
Nee, aber den habe ich hier auch gerade gesehen. Der ist Platz 11, auch relativ weit oben mit dabei.
Spielt Wallace genug Minuten?
Mhm. 76 Steals. Cason Wallace führt die NBA an. Das wird dann wahrscheinlich auch in dem Pre-Game. Guck ich mal kurz. Der legt sage und schreibe...
Der hat doch sogar auch noch Zeit verpasst am Anfang der Saison.
Ja, Cason Wallace steht bei 2,1 Steals per Game.
Okay.
Was aber anscheinend nicht...
Das ist gar nicht mal so heftig.
Ja, das ist jetzt gar nicht so. Was, glaube ich, nicht der... Ich gucke gerade, was der Liga-Bestwert ist. Nee, den Liga-Bestwert, den hat ein... Das verrate ich dir jetzt einfach, weil der ist nicht in den Top 5. Kawhi Leonard.
Ich geb mir auch die anderen aus der Top 5, bitte.
Die anderen aus der Top 5. Platz 3, Mikal Bridges mit 59. Mhm. Platz 4, Tyrese Maxey mit ebenfalls 59. Mhm. Und Platz 5... Mit 58. Und ich glaube, selbst wenn ich dir das Team geben würde, würdest du nicht innerhalb von 5 Versuchen auf diesen Spieler kommen. Drew Smith von den Miami Heat hat 58 Mal den Ball gesteelt bislang.
Das ist crazy.
Absolut verrückt. Ja, okay, dann belassen wir es damit. Vielleicht können wir nächste Woche noch irgendwie Punkte oder so hinterher schieben. Okay, Freunde, dann soll es das gewesen sein mit dem Basketballteil. Und jetzt, wie Julius gerade sagte, fette Spoiler-Warning für Stranger Things. Wir starten rein und wie gesagt, ich würde vorschlagen, Stichwort Conformity Gate. Glaubst du daran, dass wir in den nächsten 24 Stunden noch eine geheime neunte Folge sehen oder glaubst du, das war das Saisonfinale, was wir gesehen haben am Neujahr?
Ich glaube, das war das Finale.
Ja, ich auch.
Ich glaube, es gibt zu viele Verschwörungstheorien auf der Welt, so schon. Und ich gehe nicht davon aus, weil ich generell kein Verschwörungstheoretiker bin, bin ich da gar nicht so tief drin. Also ich gucke mir da nicht diese Reels an oder diese Tweets so, okay, das ist jetzt der nächste Beweis oder der nächste Clou. Ich scroll dann halt weiter, weil es mich halt nicht juckt und weil ich nicht daran glaube. Ich glaube, das war das offizielle Finale. Und ich denke nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Es spricht aber sehr für das Finale, wenn die Hälfte der Fanbase gefühlt denken, dass da jetzt noch das echte Finale noch kommt, weil das kann es ja nicht gewesen sein. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Das würde sich dann mit dem widersprechen, dass alle denken würden, es ist ein geiles Finale gewesen, weil wenn es in den Augen der Massen ein ziemlich geiles Finale gewesen wäre, dann würden jetzt nicht gefühlt die Hälfte davon ausgehen, dass da jetzt noch was anderes kommt. Deswegen. Aber ich gehe nicht davon aus und du meintest gerade, du auch nicht.
Ich war am Anfang bei 0 von 10 Chance, dass diese ganzen Verschwörungstheorien stimmen. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin inzwischen bei so einer 3 von 10 oder so. Es ist schon vieles, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Mich juckt's eigentlich auch nicht so sehr, aber ich guck's mir trotzdem an, weil ich mich davon unterhalten lassen möchte. Und es sind schon viele Dinge, die in die Richtung gehen, die auch wirklich valide sind.
Zum Beispiel,
dass sich es war ja während der Folge, während Max und Holly da in den Gedankengängen von Henry sind, von Wegner sind, dieses Karussell auf dem Spielplatz.
Karussell oder dieses Ding da, ja.
Dieses Mini-Karussell, dass sich da dann plötzlich die Farbe verändert hat und da gab es dann die Parallele, dass sich der Stromdreher in der Radiostation, dass da dann die Farbe verändert wurde plötzlich. Es ist, finde ich, schon auffallend, dass im Epilog dann die Frisuren von Mike, von, wer ist denn Schwester? Nancy, dass die dann irgendwie so stark in Richtung der Frisur von Wegner gehen. Es wurde ein Punkt gemacht, dass die bei der Graduation ihre Hände alle so überkreuzt haben, so vorm Schritt, so wie Henry immer dasteht. Dass viele Charaktere plötzlich eine Brille haben, dass Charaktere im Hintergrund bei der Graduation so direkt in die Kamera gucken. Das, mein Lieblingsding war, es wurde irgendwie ein bestimmter Song von David Bowie benutzt für die Credits.
Mm-hmm. Heroes.
Genau. Und dieser Song wurde bereits zweimal benutzt. Einmal, als man dachte, dass Will gestorben ist, was dann sich als Nein rausgestellt hat. Und einmal, als man dachte, dass Hopper gestorben ist, was sich dann auch als Fake rausgestellt hat. Es gibt einige Punkte und dann noch weitere. Also irgendwie mit der Zahl 7, die immer wieder vorkommt und mit... Es verdichtet sich, aber ich glaube auch nicht dran. Also ich fände es genial. Also wenn es so wäre, dann wäre das absolut genial. Also dann wäre das eine der geilsten Aktionen in der Entertainment-Geschichte. Unabhängig davon, ob das tatsächlich Finale steht ja dann immer noch auf einem anderen Blatt, ob das dann geil wird oder nicht. Aber allein dieser Move, dass du ein Fake-Ende rausbringst, dass du schaffst, das geheim zu halten, dass du dann Verschwörungstheorien aufbringst und dass dann tatsächlich eine geheime weitere Folge kommt, das wäre schon ziemlich crazy. Aber wie gesagt, ich bin immer noch nur bei einer 3 von 10, obwohl ich mich in das Rabbit Hole begeben habe in den letzten Tagen.
Ja, es gibt wohl auch viele so geleakte Fotos oder öffentliche Fotos von Dreharbeiten, von Szenen, die es halt jetzt dann nicht gegeben hat. Wo man natürlich auf der einen Seite sagen kann, klar, ey, nicht jede Szene, die gedreht wird, kommt am Ende auch rein und es gibt ja auch Szenen, die gedreht wurden nicht für die Serie, wie zum Beispiel diese Telekom-Werbung, weißt du, die wirst du ja auch gesehen haben, die Kamera bei der Darts-WM.
Ja, ja.
Diese Stranger Things-Szene, die immer in der Telekom-Werbung lief, die war ja auch nicht in der Serie am Ende drin, mit diesem Stromausfall, was da war.
Ja.
Und das gleiche gibt's auch im amerikanischen Raum, wo dann andere Szenen genommen wurden. Und wie gesagt, nicht jede Dreharbeitsszene oder nicht jede Szene, die gedreht wurde, findet am Ende auch ihren Weg in den finalen Cut rein. Und was ich ganz am Anfang gesehen hatte, bevor ich dann entschieden habe, dass ich mich nicht weiter damit beschäftigen will, ist, dass ja dieses Finale auch in amerikanischen Kinos gezeigt wurde.
Mhm.
Und dass quasi da aber nicht offiziell Tickets verkauft wurden, sondern so Geschenkgutscheine, die man dann für das nehmen konnte, weil wenn das jetzt, was die Leute im Kino gesehen haben, die letzte Folge, nicht das offizielle Finale gewesen wäre, es ihnen aber halt verkauft wurde als Finale und sie sich dafür die Tickets geholt hätten, dann würde sich quasi die Kinos oder Stranger Things oder wer auch immer Netflix nicht strafbar machen, aber sehr anfällig für Klagen. Wenn du massenhaft, und die haben, glaube ich, 30 Millionen Dollar noch eingenommen, nur wegen diesen Kinotickets, wenn du Leuten erzählst, ey, holt euch Tickets für die allerletzte Folge und die Leute kaufen das und dann ist es nicht die allerletzte Folge, dann könnten die Leute dich theoretisch verklagen.
Aha.
Und da muss es anscheinend jetzt ein Loophole gegeben haben, dass es ja nicht offiziell Tickets verkauft worden sind und auch das scheint darauf hinzudeuten, dass es dann ja auch nicht eventuell das Finale war, weil man ja wusste, dass man sich dann eventuell rechtlich ja, anfällig gemacht hat. Aber long story short, ich glaube nicht dran und ich habe mich da jetzt auch nicht wirklich rein gefuchst.
Es ist, wollen wir... Lass mich noch ganz kurz zwei, drei Sachen zu diesem, zum Conformity Gate. Was mir einleuchtet und was ich mir halt vorstellen könnte, zum einen die Plotholes, wir werden sicherlich gleich über ein, zwei sprechen, die sind mir zum Teil einfach zu groß. Ich weiß nicht, und deswegen, also die Theorie von diesem ganzen Conformity Gate ist ja, dass die letzte Folge, das Finale, das wir jetzt gesehen haben, dass das quasi eine Illusion ist von Vecna, der sowohl die Charaktere, also wahrscheinlich Mike als irgendwie so Haupterzähler, als auch uns Zuschauer, so quasi in seinen Bann rein und eine Welt für uns kreiert. Und dann kommen, und das ist aber alles Fake. Das ist ja die Theorie. Es gibt dann auch so kleinere, so Plotgeschichten. Zum Beispiel, dass, weiß ich nicht, wie viel man darauf geben muss, aber Steve wird ja im Epilog dann Baseball-Coach. Wir haben aber Steve im Laufe der Serie immer nur Basketball spielen sehen eigentlich. Der hatte nie irgendwas mit Baseball am Hut. Außer, dass er Demobats weggebatcht hat mit einem Baseballschläger, hier mit seinem Baseballschläger mit den Nägeln dran. Das heißt, die Version, die Vecna immer gesehen hat von Steve, ist halt baseballaffin. Also solche so kleinen, auch dass die Freundin von Robin, die Krankenschwester, die wird ja dann in den letzten zwei Folgen plötzlich zu so einem richtigen Main-Character und ist da voll dabei und so, ist dann aber im Epilog wieder komplett verschwunden. Die kommt nicht mehr vor, weil Vecna sie nie gesehen hat. Also Vecna ist nicht bewusst, dass dieses Mädel existiert. Also das sind dann so kleine Sachen, die dann da reinpassen würden. Und die Duffer Brothers, also die Macher von Stranger Things, waren ja eigentlich schon immer sehr detailversessen und immer wieder auf. Aber ja, wie gesagt, unterm Strich, ich glaube auch nicht dran. Es wäre ein absolut genialer Schachzug. Und es würde halt vor allem, das hast du gerade gesagt, es spricht halt nicht fürs Ende. Es sind schon echt große Löcher, je länger ich drüber nachdenke, in diesem Ende. Und das wäre halt so eine geile Erklärung dafür. Wenn es jetzt nicht so kommt, dann sind es halt einfach... Lazy Writing Plot Holes, was ein bisschen schade wäre für uns Fans.
Wollen wir zuerst sagen, was wir vielleicht dem Finale für eine Note geben, so auf einer Skala von 1 bis 10 und dann darüber reden oder wollen wir das eher am Ende machen?
Lass uns die mit der Benotung anfangen. Wie fandst du's?
Okay, ich gebe dem Ganzen eine 6 von 10.
Okay. Ich war mit einer 7 reingegangen. Ich wäre auch so 6, 7 um den Dreh rum.
Zwischen 6, also eher eine 7 als eine 5.
Genau. Sagen wir 6, eher 7 als 5.
Okay. Ich kann mit dem Finale leben. Und das ist der große Unterschied zu Game of Thrones. Ich finde, man sollte hier immer unterscheiden. Und zwar erstens, kann ich mit dem absoluten Endergebnis leben, ja oder nein? Und wie fand ich die Experience auf dem Weg dahin? Und zum Beispiel bei Game of Thrones konnte ich weder mit dem finalen Endergebnis leben, noch fand ich das gut, wie man dahin gekommen ist. Mhm. How I Met Your Mother, ähnliche Geschichte. Ich kann nicht wirklich mit dem finalen Ende leben. Ich kotze das an und ich fand es auch nicht gut, wie man dahin gekommen ist, gerade am Ende.
Da gingen ja unsere Meinungen bei Game of Thrones so ein bisschen auseinander. Ich konnte mit dem Endergebnis einigermaßen leben, fand aber den Prozess auch scheiße.
Okay, aber zurück zu Stranger Things. Mhm. Ich kann damit leben, wie es geendet hat, aber es hätte sehr, sehr viel unterhaltsamer und besser sein können, mich dorthin zu führen. Vielleicht erstmal mit dem Positiven, was ich gut fand an diesem Finale. Ich fand gut, dass am Ende die verschiedenen Dimensionen und diese Welt erklärt wurde. Weil das ist halt was bei Stranger Things und ich hatte mehrmals jetzt dann die Experience, wo mich meine Freundin gefragt hat, meine Schwester gefragt hat, erklär mir doch mal Stranger Things. Ich so, es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man die Welt nicht versteht, also bevor jetzt die Volume 2 quasi gedroppt ist, wenn man die Welt nicht versteht, wenn man nicht weiß, ob der echte Bösewicht wirklich der Böse ist oder ob der nur kontrolliert wird und wenn du auch gar nicht weißt, was er vorhat. Und das ist was, wo ich gehofft habe, das wird am Ende alles zusammengeführt und verständlich gemacht. Und das ist passiert. Es ist die verschiedenen Dimensionen, der Menschen X oder Abyss, wie sie es genannt haben, das Upside Down und Hawkins, wie das alles zusammengeführt wird, diese Wurmloch-Theorie, das hat es mir leichter gemacht, das am Ende zu verstehen alles und ich fand's gut, dass man es erklärt hat und ich fand's gut, wie man es erklärt hat und es ergibt Sinn und ich bin happy damit, endlich zu verstehen, wie das alles funktioniert. Ich bin auch froh zu verstehen, so ein bisschen den Vecna-Background. Ich wäre fast in New York zu diesem Broadway-Stück gegangen, hatte aber keine Zeit. Einer unserer Reiseteilnehmer ist zu dem Stück gegangen. Und was mich jetzt ein bisschen ankotzt, ist, dass du quasi in den ersten 4 Staffeln von Stranger Things eine andere Version bekommst der Geschichte als in dem Broadway-Stück. Und jetzt haben sie es quasi in dem Finale so aufgeklärt, wie es auch in dem Broadway-Stück erklärt wurde. Und zwar, dass quasi der Mind Flayer zuerst da war und Vecna quasi nicht den Mindflayer erschaffen hat, sondern dass Vecna dieser kleine Junge war, Henry, und der dann halt irgendwann, in dem Stück ist es nochmal ein bisschen anders erklärt als jetzt am Ende in der Serie, aber dass er quasi dann da reingezogen wurde und dann davon kontrolliert worden ist und dann den Mindflayer schon geshaped hat, aber trotzdem von ihm kontrolliert wird irgendwo. Also Vecnas Plan, die Dimension und die ganze Mindflayer-Geschichte, dass das erklärt wurde, das fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass Vecna nicht Darth Vader-Style halt bekehrt wurde und am Ende die Seiten geswitcht hat, weil ja, das wäre für mich unverständlich gewesen. Das wäre natürlich ein ziemlich wilder Plot-Twist gewesen, aber da hätte ich dann gesagt, nichts, was ich bisher gesehen habe in diesen ersten Staffeln und in Volume 1, Volume 2, macht das wirklich glaubhaft. Ich fand die Rückblicke innerhalb der Folge sehr schön, dass man auch immer wieder Aufnahmen gesehen hat aus den ersten Staffeln, wo sie Kinder waren, dass es so emotional war. Das fand ich sehr schön. Ich fand, dass die letzte Stunde zu langatmig war und zu lang. Ich finde, man hätte das auch in 20 Minuten arbeiten können und hätte den ähnlichen Effekt gehabt. Aber mir gefällt, dass der Fokus darauf gelegt wurde. Was passiert danach? Das Erwachsenwerden, dass Freundschaft im Vordergrund steht, dass so ein bisschen dieses Generationending, dass eine Generation jetzt dann erwachsen ist und dann die nächste Generation reinkommt, dass darauf der Fokus gelegt wurde, das fand ich sehr gut. Das fand ich ist auch was Stranger Things ausgezeichnet hat über all die Jahre. Wie gesagt, ich brauchte nicht diese Hopper und Joyce-Szene im Restaurant. Ich finde, man hätte da auch sehr, sehr viele Szenen deutlich kürzer machen können, weglassen können mit einem ähnlichen Effekt und dafür vielleicht mehr den Fokus auf andere Dinge gelegt. Das war schon alles sehr lang so. Vecna ist am Ende besiegt und du guckst auf die Uhr und du siehst noch 50 Minuten, was passiert da. Aber im Großen und Ganzen da den Fokus drauf zu legen, das fand ich schon eine sehr, sehr feine Sache. Und das sind so die Dinge, die ich gut fand an der letzten Folge, an dem Finale und weshalb am Ende doch das Positive bei mir eher überwiegt als das Negative. Hast du erstmal Gedanken zu diesen Sachen oder kannst du irgendwas hinzufügen? Sachen, die du vielleicht noch gut fandest?
Ich würde alles unterschreiben. Das waren auch Dinge, die mir positiv in Erinnerung geblieben sind. Was ich dich fragen wollte, wie hast du die ersten Staffeln geguckt? Warst du von Anfang an dabei, als es damals rauskam?
Nein.
Okay.
Nein. To be fair, und das muss ich auch ganz offen ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr spät erst reingekommen und zwar durch einen Kumpel von mir, Dwayne, auch treuer Hörer und Zuschauer und Fan und so hat sich auch die Freundschaft erst entwickelt, halt weil er halt meine Videos und so abfeiert und er war 2023 im Sommer, also noch gar nicht lange und da war die vierte auch schon draußen bei mir im Sommer und meinte, Digga, lass mal irgendwie irgendwas gucken, ich so, gut, was wollen wir gucken? Und also, Digga, hast du Stranger Things geguckt? Ich so, nee, auch eigentlich nicht so Bock. Also komm, los, lass mal eins der Folgen gucken, wenn es dich catcht, guck mal weiter. Und 3 Wochen später war ich dann komplett durch mit diesen ersten 4 Staffeln Stranger Things. Ich würde mich gerne hinsetzen und sagen, Alter, 2016, so ein geiles Jahr. Und am 15. Juli habe ich direkt angefangen mit der ersten Folge von Stranger Things damals in diesem Sommer. Mhm. Aber das war nicht so und ich habe auch nicht während Corona angefangen, sondern halt wirklich erst 2023. Ich habe die 4 Staffeln dann am Stück durchgesuchtet und jetzt lange gewartet. Wie war es denn bei dir?
Same. Und mein Punkt wird gleich folgender sein. Sogar noch später. Ich habe jetzt 2025 überhaupt erst das erste Mal Stranger Things geguckt. Also ich habe quasi...
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich habe es auf jeden Fall mit Anna, weil sie eben relativ großer Fan war. Und sie war aber genau jemand, der hat, ich weiß nicht, ob sie direkt, als die erste Staffel damals rauskam, eingestiegen ist, aber auf jeden Fall schon viele, viele Jahre. Und ich glaube, dass der Nostalgiewert, den du da mitkriegst, das sind kleine Kinder am Anfang. Vielleicht bist du selber sogar noch relativ jung, zumindest so im Teenie-Alter, als du anfängst, die Serie zu gucken. Und dann über eine Zeitspanne von 10 Jahren siehst du denen dabei zu, wie sie groß werden, wie sie erwachsen werden und wirst vielleicht ein bisschen mit ihnen erwachsen und so. Und selbst mich als jemand, der das nicht verfolgt hat über Jahre hinweg, hat das Ende schon ziemlich gecatcht emotional. Wo dann, wie du sagst, nochmal so ein paar Rückblicke kommen, wo du einen Einblick kriegst, wie das Leben jetzt weitergehen wird für die Einzelnen, wo sie nochmal da am Tisch sitzen und dann D&D spielen und dann alle einzeln ihr Buch ins Regal stellen und die Treppe hochlaufen und dann kommt die nächste Generation. Delightful Derek, einer der GOAT-Charaktere der Fernsehgeschichte. Das ist alles schon natürlich ein bisschen überzogen und ein bisschen jetzt sehr auf die Tränendrüse gedrückt, aber das hat schon alles echt gut funktioniert, selbst für mich. Und ich glaube, für jemanden, der dieses Ding seit 10 Jahren verfolgt, ist dieser Effekt nochmal deutlich stärker. Also deswegen das Ende und ich finde auch das offene Ende rund um 11 finde ich cool, weil
beide, also sowohl, dass sie lebt, als auch, dass sie tatsächlich sich geopfert hat, finde ich beides plausibel. Und das so sollte...
Ich kann auch gar nicht sagen, was ich glaube. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es gibt genug, was dafür und dagegen spricht. Genau. Aber ich bin Glas-halb-voll-Typ. Sie hat es geschafft.
Für mich gibt es mehr, was dagegen spricht. Also ich glaube nicht, dass sie lebt. Aber es wie gesagt, beide Seiten sind absolut plausibel. Und so sollte ein offenes Ende sein. Das finde ich eine coole Art von... Nicht einfach nur offenes Ende, wie bei Inception am Ende, dreht sich der Kreisel oder dreht er sich vielleicht doch nicht und Schluss. Oder legendär ist ja das Ende von den Sopranos, wo dann plötzlich einfach der Bildschirm schwarz wird so. Sondern so nach dem Motto, die Regisseure sagen uns, hey, wir haben hier ein offenes Ende, das ist Option A, das ist Option B. Entscheide du, was für dich gut ist. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also es gab auch wirklich viele Momente von dieser letzten Staffel und von diesem Finale, die mir positiv aufgefallen sind und die ich wirklich gut fand. Ja. Deswegen ich am Ende offensichtlich genauso wie du zu einer einigermaßen positiven Bewertung kam.
Okay. Komma, und jetzt aber. Müssen wir über das große Aber reden. Ja.
Es gab vor allem zwei riesige Punkte, die mich unfassbar gestört haben. Und ich kann mir nicht erschließen, und deswegen, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum diese Conformity-Gate-Theorie... Übrigens, wenn man bei Netflix in die Suchleiste Fake Ending eingibt, dann kommt Stranger Things.
Ist das also, wirklich so?
Das ist so wirklich so, ja.
Okay.
Naja.
Ja, aber wenn du im Sommer 2024 irgendeinen Song auf Spotify gesucht hast, kam auch Not Like Us.
Echt?
Also, ja.
Okay.
Hast du es nicht mitbekommen? Dass, egal, was du eingegeben hast... Es kam immer zuerst der Song und dann kam direkt Not Like Us.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Okay, gut.
Nicht schlecht.
Okay.
Für mich gab es zwei ganz, ganz große Probleme an diesem Finale, an der letzten Folge. Erstens, der Kampf mit dem Mindflayer war einfach nicht geil. Also, dass dieses riesige Ding, was jetzt über 5 Staffeln aufgebaut wurde. Mhm. Und was ja zum Beispiel noch, also wir hatten ja schon eine Version von Mindflayer, in Staffel 3 war das, glaube ich, hier mit Billy, mit Max' Bruder und so, der ja dermaßen overpowered war und richtig, richtig stark war und der dann am Ende, also um ein Haar noch irgendwie besiegt wurde. Und jetzt hast du ja quasi die Endversion von diesem großen Bösen mit Vecna innen drin und dann werfen die diese 10 Minuten mit Molotov-Cocktails ab. Keine Demogorgons, keine Demobats, keine Demodogs, einfach nur... untrainierte Teenager gegen die größte Bedrohung, die Menschheit je gesehen hat. Und nach 5 Minuten ist diese Bedrohung ausgelöscht. Das war schon sehr, sehr enttäuschend und für mich auch sehr unplausibel. Auch da gab es ja dann sofort Theorien, warum gibt's da keine Demogorgons und so. Und dann kam die Theorie auf, weil der Mindflayer die alle quasi in sich vereint hat und die, so wie er das in Staffel 3 gemacht hat, mit den Menschen, die dann so einfach in seinen Körper übergingen und getötet wurden. So hat er das mit den Demogorgons gemacht, damit er eben so groß wird. Da haben sich dann die Duffer Brothers in ein Interview gestellt, so, nö, das war einfach, Vecna dachte, er braucht die nicht. Das war dann sein Ego, mehr oder weniger. Das haben sie gesagt in einem Interview. Mhm. Und das hat mich dermaßen gestört. Das finde ich so unplausibel. Selbst wenn es so wäre, in dem Moment, in dem Vecna das erste Mal eine Faust ins Gesicht kriegt oder der Mindflayer das erste Mal so in Brand steckt, das ist ja ein Hive-Mind. Also dann müssen doch... Also, dass da nicht dann plötzlich 3000 Demogorgons und Demobats um die rumstehen, das war dermaßen unplausibel für mich. Das hat mich richtig gestört. Beim Schauen schon und je länger ich mir darüber Gedanken mache, umso mehr stört es mich.
Auf jeden Fall, imagine Herr der Ringe.
Ja, genau.
Auch Spoilerwarnung, wer das nicht gesehen hat. Und dann kommen die da nach all diesen Mühen in Mordor an und dann rechnet Sauron einfach nicht damit, dass auf seinem Home-Turf auf einmal da Gegner auftauchen und dann kommst du an, da sind da keine Orks, nichts, gar nichts. Die gehen einfach zu diesem Berg und werfen da den Ring rein und es ist halt Ende. Denkst du, bra.
Und das Äquivalent wäre ja sogar, dass die Orks nicht in Mordor sind, aber dass die so quasi vor der Tür stehen. Und dann aber auch nicht reinkommen, als Sauron merkt, oh shit, da sind ja zwei, die meinen Ring zerstören wollen.
Ja.
Das ist,
zumal das halt für mich auch nicht Sinn macht, dass sie halt sagen, ja, er hat halt nicht damit gerechnet. Vecna wusste, dass die kommen und der Mindflayer wusste, dass er hat ja auch Hopper da Illusionen in den Kopf gesetzt, so er wusste, was der Plan von denen ist. Und er wusste, dass sie kommen. Und deswegen macht das nicht so wirklich Sinn für mich. Aber den Punkt habe ich auf jeden Fall auch. Und das ist halt dieser bigger Picture-Punkt, dass dieser Kampf am Ende viel zu schnell ging, dass er viel zu einfach war, dass am Ende halt auch niemand gekillt wurde von den Hauptcharakteren. Ist ja was ein eigenständiger Punkt sicherlich ist irgendwo, aber sich damit auch verbinden lässt. Es hat sich nie angefühlt, als ob die Hauptcharaktere in Gefahr sind, als ob wirklich was für sie auf dem Spiel steht. Das waren halt ultra low stakes die ganze Zeit über Plot-Armor, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ja. Alles, was gut gehen musste für diesen Plan, ging auch gut aus irgendeinem Grund. Charaktere, wo du dachtest, okay, eventuell passiert denen jetzt irgendwas, hat sich dann sofort ausgestellt, es passiert ihnen nichts. Und das macht's halt nicht wirklich spannend. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Game of Thrones vergleicht, die das natürlich in die ganz andere Richtung getrieben haben, da war kein Charakter war halt safe. Und du wusstest, okay, es werden Leute sterben, du wusstest nicht wer. Und auch wenn natürlich am Ende das genug andere Schwächen hat und wenn wir da jetzt nicht ins Detail gehen wollen, obviously, aber bei Game of Thrones war halt immer auch die Sache, dass die Feinde ernst genommen werden mussten. Und das ist halt so ein bisschen ihnen abhanden gekommen, beziehungsweise ist es ja immer so ein Stranger Things Ding gewesen, dass die Hauptcharaktere unantastbar waren und dass dann jede Staffel irgendwelche Side-Charaktere eingeführt wurden, mit dem einzigen Grund, die halt zu killen. Dass halt schon irgendwo auch Leute sterben in der Serie, aber halt nie irgendeiner von den Hauptcharakteren. Du hast Bob, du hast Billy, du hast den Gitarrenspieler vom Hellfire Club, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber das sind immer Charaktere, die wurden eingeführt, damit sie halt dann gekillt werden konnten, damit halt irgendjemand gekillt wurde und die Hauptcharaktere unantastbar sein mussten. Und dass du Situationen hast, wo der Mindflayer, wie du gesagt hast, aufgebaut wurde, Vecna zusammen, die beiden eigentlich ultra powerful sein sollten und niemand aus dieser gigantisch großen Gruppe an Hauptcharakteren stirbt. Es passiert halt gar nichts. So Dustin war gefühlt mehr in Gefahr, als diese Dudes ihn angegriffen haben an dem Friedhof, als da. Und dann hast du Nancy, die sich da als Köder hinstellt und es passiert ihr halt nichts. Und dann kommen die da diesen Berg auch hoch innerhalb von einer Minute, was halt eigentlich unmöglich ist. Also es war halt alles bequem und easy und lief genau nach Plan. Und du hattest nie das Gefühl, dass irgendjemandem irgendwas passiert. Und selbst als Steve da so art gefallen ist, ich habe keine Sekunde dran geglaubt, dass er halt wirklich fällt. Und das wird dir sicherlich ähnlich gegangen sein, weil du, wie gesagt, nie das Gefühl hast, dass wirklich was auf dem Spiel steht und wirklich echte Gefahr da ist. Und das bei diesem großen Ende und auch so, wie es angekündigt wurde von den Machern, so Dark Christmas, macht euch auf was gefasst, schnappt euch eure Taschentücher. Das wird ganz anders sein, als es bisher war. Es war ganz anders als bisher, es war weniger gruselig. Da hatte ich das Gefühl, dass der Demogorgon in der ersten Staffel ein schwierigerer Feind war, als am Ende Vecna und der Mindflayer in dem großen, großen Finale, was sich am Ende sehr, sehr ruhig angefühlt hat und nicht wirklich spannend war. Das ist halt so ein großes Problem, was ich damit hatte. Das hätte einfach sehr viel unterhaltsamer werden können.
Ja, absolut. Also da sind wir auch einer Meinung. Ganz kurz noch was Positives, was mir gerade eingefallen ist. Jamie Campbell-Bauer.
Ja.
Unfassbar. Ich fand das geil, dass in der letzten Staffel dann so viel Henry gezeigt wurde und nicht Vecna, weil der Dude einfach diese Rolle so wahnsinnig verkörpert hat und Henry halt nochmal sehr viel Furcht einflößender war, gerade in dieser Endszene in der Höhle und ja, ganz, ganz, ganz krass, also wirklich.
Stimme ich dir grundsätzlich zu, die neu eingeführten, in Anführungszeichen neu eingeführten Charaktere auf Vecna jetzt bezogen oder Henry in dem Fall oder Mr. Watson und auch Dipshit Derek, Delightful Derek und Horton Holly Wheeler. Ich hatte nichts gegen diese Charaktere. Das Problem an der ganzen Nummer ist allerdings, dass es so schon sehr viele Charaktere waren. Ja. Und jetzt fügst du neue Charaktere rein in diese Serie, wo es eh schon zu viele Charaktere gab, dafür, dass alle halt die Screentime bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Und dafür landen wichtige und eigentlich auch wichtigere Charaktere am Ende auf der Bank. Und gerade bei Holly war das sehr, sehr offensichtlich. Ich habe nichts gegen sie und das waren spannende Szenen und das war alles gut und schön und hat seine Daseinsberechtigung. Aber um welchen Preis? So, der Preis, den du halt dafür bezahlst, ist dann, dass zum Beispiel Joyce basically nicht vorkommt, bis sie am Ende die Axt schwingt. Und dass Hopper am Ende kaum noch irgendwie eine große Rolle spielt. Dass Eleven auf der Bank sitzt, auf der Ersatzbank für lange Zeit. Man hat ja auch hier 008, die dann eingeführt wurde, Number 8. Ist ja auch was, das sind alles neue Charaktere, die dann Screentime bekommen und dann kannst du dich halt nicht auf die Sachen konzentrieren, die Leute vielleicht eigentlich sehen wollen, dass am Ende Mike zwar unfassbar langes Screentime hatte in seiner Coming-Out-Szene, auch viel zu lang, aber so wie das jetzt am Ende vom Volume 1 so rauskam, Will hat dann seine Power und du denkst, okay, dann wird er jetzt so einer der absolut wichtigsten Charaktere am Ende und auch er kommt dann zu wenig vor, weil die ganze Screentime an Dipshit Derek und die Kids geht und Holly und Mr. Watsit. Und wie gesagt, das ist an sich nicht schlecht, aber der Preis dafür ist in meinen Augen ein bisschen zu hoch. Und du hast halt am Ende, keine Ahnung, 20 Hauptcharaktere. Und das ist halt dann ein bisschen viel.
Ja, ich weiß, was du meinst. Zumal ich Holly...
Das ist eines meiner kleineren Probleme.
Ja, damit. Zumal ich Holly auch nicht überragend fand. Also dieses Mädchen hat fantastisch gespielt, aber insbesondere ihre Rolle war mir dann ein bisschen zu groß in der letzten Staffel.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Kommen wir zu meinem allergrößten Problem. Allein Hopper und Nancy haben in der letzten halben Stunde so ungefähr 20 Soldaten getötet. Und dann kommen sie wieder aus diesem Portal raus und werden sofort vom Militär überpowered, logischerweise. Und als sich dann aber rausstellt, Eleven ist nicht da, sondern stirbt vor deren Augen oder eben auch nicht, je nachdem. Ja, und dann sagt das Militär, okay, dann gehen wir nach Hause. Dann gibt's jetzt keine Konsequenzen für Hopper. Im Gegenteil, der kriegt seinen Polizeichef-Job zurück. Dann gibt's keine Konsequenzen für Nancy oder die anderen Teenager oder sonst irgendwas. Die dürfen jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ihre Graduation machen. Max übrigens 2 Jahre im Koma gelegen, aber durch ein Wunder kann sie die Highschool abschließen. Das hat mich so unfassbar gestört. Ich fand generell die Rolle des Militärs in der ganzen Staffel sehr, sehr weird. Ich habe das verstanden, dass sie Eleven jagen. Ich fand das auch nicht schlecht als Prämisse dafür, dass Kelly Eleven diesen Wurm ins Ohr setzt, von wegen, sie muss sich opfern, weil sonst wird das nie aufhören. Da war ich dann noch so, ja, plausibel.
Wobei es halt mir schwer zu verkaufen ist, warum die alle einen Plan machen können gegen freaking Wegner, aber nicht einen Plan machen können, Eleven zu beschützen langfristig vor dem Militär. Aber das ist eine andere Sache. Aber ja, please continue. Stimme ich dir absolut zu.
Diese Dr. K, diese böse Militärstante, ist eine der schlechtesten Charaktere, die ich gesehen habe die letzten Jahre vom Writing her. Überhaupt keine Tiefe im Charakter, überhaupt keinen... Oh krass, das hat sie vor, irgendwie wird dann angedeutet mit diesen schwangeren Frauen und so, die dann in die Luft gejagt werden einfach im Upside Down.
Ah, die wurden, was du nicht verstehst, ist, dass das alles offscreen passiert.
Ach so, okay.
Die Hälfte der Serie passiert offscreen.
Genauso wie Susie und Dustin haben sich vielleicht getrennt offscreen. Ah,
offscreen getrennt, okay, also. Genau, alles offscreen. Ja, ja, und auch Hopper und Joyce haben realisiert, dass Henry Krill in dem Stück war, auch alles offscreen.
Aber das finde ich, also dermaßen, selbst wenn die jetzt niemanden getötet hätten, sondern einfach nur in eine Militärbasis eingebrochen wären, sich der US-Regierung widersetzt hätten, eine top-secret, unter Verschluss stehende Stadt dermaßen ins Rampenlicht gelockt haben, selbst dann wäre es unplausibel, dass sie einfach so, okay, jetzt macht's gut, geht nach Hause und führt euer Leben weiter. Aber dass die halt auch einfach noch reihenweise Soldaten direkt und indirekt töten und dann, ja, das hat mich so gestört. Ich war so sauer, während ich dieses Finale geguckt habe. Das ist einfach ganz, ganz schlimm.
Dann nutzt doch von dieser letzten Stunde eine Viertelstunde davon, um zu erklären, warum da vielleicht dann irgendwelche Deals gemacht wurden und warum vielleicht als Gegenzug für das Schweigen der Hauptcharaktere sie dafür Immunität bekommen oder so. Aber nutzt doch dafür halt ein bisschen Screentime, die ja da war bei einem 2-stündigen Staffelfinale, anstatt 10 Minuten für die Graduation zu nehmen und das halt überhaupt nicht zu erklären. Das finde ich halt dann so ein bisschen schade, dass da auch die Zeit dann nicht wirklich so genutzt worden wäre. Mir wäre es lieber gewesen, halbe Stunde länger für diesen großen Kampf und dann nimmst du halt noch eine Viertelstunde, um zu erklären, was vielleicht in diesen 18 Monaten passiert ist, im Sinne von, wie das mit dem Militär alles passiert ist, und dann nimmst du noch 20 Minuten für das Ende. Und dann wäre das für mich eine bessere Verteilung gewesen, dieser 2 Stunden, als so, wie man es jetzt im Endeffekt actually gewählt hat. Weil das, was am Anfang kam, das war zu kurz, nicht genug und erklärt und rushed und unverständlich dadurch. Und der letzte Teil war halt irgendwo zu lang in meinen Augen. Das ist also auch ein riesiges Problem, was ich damit habe, was mich vielleicht zu meinem letzten Problem bringt, was ich hier noch stehen habe. Und zwar, ich fand einfach den generellen Vibe komisch. Das CGI war wack as fuck in dieser Staffel. Und so dieser frühere Stranger Things Vibe, dieses dunkle, mystische, das war irgendwie weg. Also auch am Ende diese Dimension X, dass das alles so hell war. Und generell in dieser Serie alles so hell und, was weiß ich, sonnenscheinmäßig nach dem Motto. Das hat mir halt nicht gefallen. Das ist nicht das, was Stranger Things ausgemacht hat in den früheren Staffeln, dieses Dunkle. Und ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass das mehr rüberkommt in dieser finalen Staffel, dass diese finale Staffel, abgesehen von den Plotholes und den Low Stakes und den vielen Charakteren, dass wir da einfach ein bisschen was von dem früheren Stranger Things gehabt hätten, dass auch das Upside Down wieder mehr so gewinnt an Danger, der da ist, weil das kam alles nicht dangerous vor, weder von den Gegnern noch von dem generellen Vibe. Ich meine, diese Dimension X, das ist ja der schlimmste Ort, den man sich vorstellen kann, mit Gefahren, die überall lauern. Und so kam das halt auch einfach nicht von den Lichtverhältnissen und so rüber. Oder wenn ich mich an diese vierte Staffel erinnere, wo Wegner schon einmal Max da hatte und Max versucht zu fliehen und dann hältst du diese Szene, ich habe es übrigens gesehen, neben dieses Sirent in dieser fünften Staffel, das sieht halt ganz, ganz anders aus.
Ja, also
so ganz viele komische CGI-Szenen auf diesem Turm oben von diesem Radiosender, das fand ich alles ein bisschen wack diesmal für ein 400-Millionen-Dollar-Budget.
Ja, true. Und dann eben noch ein paar andere Kleinigkeiten, die wir jetzt, glaube ich, nicht alle noch hier aufführen müssen. Es war leider nicht so gut, wie es hätte sein können. Generell die letzte Staffel und auch dieses Staffelfinale. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir heute Nacht nochmal eine zusätzliche Folge. Jamie Campbell-Bauer war bei Jimmy Fallon zu Gast und hat dann irgendwie so ein Sketch aufgenommen, so nach dem Motto, irgendwie so im Stile von diesen alten 80er-Jahre Pilates-Videos, so ein bisschen als Joke. Mhm. Und hat dann da zwischendurch gesagt, tomorrow it begins oder sowas. Und ich habe auch irgendwas...
Dann nehmen wir noch eine extra,
wer weiß,
Folge auf. So Rapid Reaction Style.
Ja, das können wir machen.
Wie nach dem Luca Trade.
Das können wir machen. Freunde,
alright.
Dann soll es das jetzt letztendlich gewesen sein. Also an die restlichen von euch, die Stranger Things Heads, die jetzt noch übrig sind, die noch zuhören. Wir danken euch fürs Einschalten einmal mehr Woche für Woche. Wir haben ja den Plan für die nächsten Wochen schon gesagt. Es wird diese Woche auf jeden Fall auch noch eine Supporter-Folge kommen. Supporter-Mailbag steht dann auch bald mal wieder an, also patreon.com/doublestepback. Jederzeit der Appell, gerne vorbeizuschauen. Nächste Woche gibt es unsere Awards-Picks, unser Mid-Season-Award-Update. Dann gibt es unsere All-Star-Picks die Woche drauf. Wir freuen uns sehr drauf und wir freuen uns darauf, euch auch dann wieder hoffentlich begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.